Ansonsten.
Ich habe ein gutes Gefühl heute, ehrlich gesagt.
Ich habe ein richtig gutes Gefühl.
Wir waren bisher schon witzig.
Ich habe ein ganz schlechtes
Gefühl. Ja, aber was ist, wenn das schon alles raus ist jetzt?
Nee. Guck mal, ich habe extra noch mal eine Stunde geschlafen, bevor ich hierher bin.
Ich habe heute auch geschlafen auf Arbeit. Ja,
wirklich, und es hat einfach super gut getan.
Also. Ich bin ja auch ein bisschen zu müde und also das wird auf jeden Fall noch.
Ich habe auch 10 Minuten geschlafen.
Willkommen bei 10, 2, 4. Wieso lachst du jetzt schon wieder?
Alles gut.
Weiß auch nicht. Weil ich so die Pause hochgehoben
habe. Nee, alles gut.
Ich bin Johannes. Mir gegenüber sitzt Paul. Hallo, Paul.
Hallo, Johannes.
Schön, dass du wieder da bist.
Danke.
Wir sitzen uns diesmal gegenüber.
Ja.
Komm, kann ich dir mal richtig in die Augen schauen wieder?
Vergiss mal, du bist nicht.
Und du bist auch da.
Hi. Scheiße. Mein Name ist Frank Buschmann.
Buschi. Referenz
von vorhin. Als er kurz gehört hat.
Ich musste so loslachen, weil der Moment eigentlich immer ganz süß ist, dass wir eher ruhig sein müssen beim Intro-Song. Und wie wir dann hier nochmal so sitzen und so ein bisschen. Es ist halt sehr besinnlich auf jeden Fall.
Ja, es ist kurz in sich
kehren. Ja.
Ich finde ich gut.
Aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
Das ist ja immer noch so, um mal ganz kurz Revue passieren zu lassen.
Ja.
Ja, über die mittlerweile 85 Folgen, die wir aufgenommen haben, ist die Folge 85 jetzt. Als ich am Anfang Podcast gemacht habe, mit Dave auch viel, und wir auch viel Podcast gehört haben, dann irgendwie so die meisten Laber-Podcasts, zu denen ich jetzt uns einfach mal so zähle, irgendwie Leute, die einfach quatschen und keine Ahnung was, die haben dann immer so, da ging es dann irgendwie los. So, das war dann so, die haben einfach auf Aufnahme gedrückt, ja. Und dann haben sie irgendwie gelabert, dann haben sie später ein Intro davor geschmissen.
Ja.
Und aus irgendwelchen Gründen haben wir immer angefangen mit einer herzlich willkommen bei und klar, irgendwie alle vorgestellt. Und es ist ja für den Hörer, der das jetzt irgendwie Folge 85 sich jetzt anhört, ein bekanntes Phänomen, dass wir unsere Vorstellung machen und danach so ein bisschen, weil wir keine Profi-Radiomoderatoren sind, nicht so genau wissen, wie wir ins nächste Thema kommen sollen.
Oh, läuft und, doch.
Ja. Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja. Es ist aber auch so ein Meme, dass es quasi immer am Anfang kurz Meta wird.
Aber weißt
so.
Du, es wäre auch scheiße, wenn wir das jetzt ändern würden, weil wir müssen auch ein bisschen true zu uns selber sein.
Ja, ich
wir dürfen es ja niemals vergessen, wo wir herkommen.
Ja, von der Anmoderation.
Wann ich vor allem dazugekommen bin.
Also, wann bist du dazugekommen, weißt du noch?
Habe ich vergessen. Aber auch schon eine Weile her, ne?
Das war die erste Folge, da haben wir über das gecapturte Flugzeug gesprochen, das jemand zum Selbstmord benutzt hat.
Oh.
Das ist schon eine ganze Weile her.
Das ist wirklich lange her. Das kann ich euch nicht sagen, wenn das war.
Aber ich muss gestehen, also
das war die beste
ich hab da nochmal reingehört, ich fand's furchtbar. Also, als ich es nochmal gehört habe, dachte ich so, was?
Na toll, aber jetzt.
Also hat man schon noch ein bisschen die Aufregung bei mir gemerkt.
Jetzt hast du es angesprochen, jetzt alle Hörer denken sich sofort, okay, nach der Folge höre ich mir die nochmal an.
Ja, mach das doch.
Und jetzt
doch
sind cool. Sie halt schon negativ beeinflusst.
Nee, ich glaube, die werden auch das Nachsehen haben. Und wer mich seit damals nicht leiden kann, der. Ja.
Weißt du, was ich auch gut finde? Dass wir haben ja jetzt ziemlich oft verkostet immer, wenn wir beide hier mit in der Konstellation waren. Und heute sind wir wieder stilecht beide mit Sternburg erschienen.
Ja, es reicht ja auch mal, dieser ganze Firlefanz immer.
Klar.
Es war
Wutbürgerfutter, genau.
Wutbürgerfutter. Folge 43.
Alter.
What, echt?
Mal locker 42 Folgen dabei gewesen.
Da waren auch ein paar Folgen Abstinenz dabei, aber krass.
Stimmt.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Damit bin ich ja Teil des jüngeren Kanons.
Ja, da waren wir zu viert damals sogar.
Ja.
Das ist ja crazy. Folge 43. Ihr könnt das alles finden, wenn ihr nicht wisst, wo das zu finden ist, auf 1024.org.
Geil.
Da gibt es alle Folgen zum Anklicken und Runterladen.
Wo findet man 1024 denn noch, Johannes?
Bei Facebook für Facebook-Nutzer. Auch nur für Facebook-Nutzer. Wobei, ich glaube, nicht Facebook-Nutzer können auch nach 1024 bei Facebook suchen. Oder bei YouTube.
Oder bei iTunes.
Richtig. Oder bei iTunes. Immer nach 1024 suchen. Das sind drei Worte als Wort. Die Worte, die zu den Zahlen passen.
Oh, du Scheiße. Was drei denn? Worte als Wort?
Ich glaube, ich habe sogar 1024 noch als Domain rumliegen.
Echt? Nicht schlecht. Könnte man ja auch mal.
Ja, aber das fand ich immer damals, das klang immer ein bisschen scheiße. Aber, herzlich willkommen bei 1024.
Sagt doch niemand.
Ist das komisch? 1024, jeder, das geht vor der Lippe.
Ja, jeder, den ich kenne, sagt
1024. Wie ein komischer Zahlencode auf jeden Fall. Das macht keinen Sinn.
1024, ja, ne?
24.
1024, auch komisch.
Okay, Schluss jetzt.
Auf jeden Fall, lass doch da mal eine Bewertung da. Und am besten eine gute.
True.
Also, kann oder, man ja mal.
Oder hier abonnieren.
Richtig.
Ach, das da, funktioniert doch nie, Mensch.
Ja, das war jetzt für die Hörer, lass eine gute da. Und also, für die Zuschauer ist es dann hier abonnieren. Aber die Hörer sehen nicht, dass ich auf irgendwas zeige. Das ist genau quasi, das ist Targeting. Das ist
okay,
das richtige Publikum,
mal.
Den richtigen Schluss jetzt.
Wie ist das nochmal? Selektive,
selektive Wahrnehmung.
Selektive Wahrnehmung, genau.
Das ist aber was anderes wieder.
Ja, aber vielleicht können wir das ja auch, ach, ist ja geil. Können wir jetzt mal bitte anfangen? Was sagt denn der Redaktionsplan?
Wie weit seid ihr gemainspreadet gerade? Das ist die Frage, die ich euch stelle.
Bei mir geht's eigentlich. Nachdem ich weiß, was es heißt, habe ich gemerkt, dass es geht.
De facto versuche ich da immer drauf zu achten, das nicht zu tun. Nicht weil, ich das in der Tat als unhöflich
Wie gibt man das an? Im Winkel oder in Prozent?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
wenn du es angibst, nur im Alpha-Winkel.
Ich glaube, wenn dann, wahrscheinlich, Winkel ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich glaube, letztlich geht's darum, dass quasi die Breite der Knie, die auseinander sind, breiter sind als die Schulter oder die Körperbreite, also dass du quasi deine normale Körperbreite verbreiterst durch die Knie, die du auseinanderdrückst. Das ist, glaube ich, Manspreading.
Wenn ich so am Tisch sitze?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was passiert, ist glaube ich, nicht nur auf Knie bezogen. Ich glaube, das ist auch Manspreading.
Aber gut, lass uns vielleicht
Was Manspreading ist.
Kurz klären, wir erklären jetzt erstmal, was Manspreading ist. Und zwar, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Manspreading die.
Also erstmal erklären wir, was Mansplaining ist, indem Paul erklärt, was Mansplaining ist. Los geht's.
Wow.
Okay,
Von vorne bitte. Die Eigenart, sich als Mann sehr breitbeinig irgendwo niederzulassen. Mhm. Und wenn ich dich weiterhin richtig verstanden habe, gab es das Gerücht, dass in Spanien versucht wurde, die Eigenart des Manspreadings zu verbieten.
Generell. Quasi den breitsitzenden, maskulinen
aber
Sitz.
In der Öffentlichkeit, oder was?
Ich glaube, privat darf man manspreaden.
Klar.
Aber also, in der Öffentlichkeit wird nicht mehr gemanspreaden.
By law.
Wow. Das war das Gerücht.
Okay.
Die Realität ist, dass die eine italienische Busorganisationsvereinigung.
Eine Gesellschaft.
Busgesellschaft. Sticker in ihren, so Hinweissticker oder so, ja, so Sticker und Poster in ihren Bussen aufgehangen hat oder aufhängen will, die klar machen, dass Manspreading, also sich so breitbeinig hinsetzen und damit auch so ein bisschen in den Bereich der Person, die neben einem sitzt, irgendwie eingreift, dass das halt sich nicht gehört. Mhm. So ein bisschen wie die Bilder, die in der im BVG sitzen, so von diese Comicbilder, weißt du, wo dieses BVG-Angestellte da sitzt und dann ist so einer mit ganz viel Gepäck und so, das sind doch kein Packungen.
Oder jemand so mit so einem lauten Handy oder so.
Ja, genau.
Finde ich jetzt so per se, also nicht als Gesetz, sondern als, ich sag mal,
Richtlinie.
Knigge 2017.
Ja, Knigge 2017.
Finde ich das gar nicht so verkehrt, denn wir alle kennen das. Wer kennt es nicht? Es ist heiß in der Bahn, alle schwitzen und neben dir sitzt jemand, der Körperkontakt sucht mit seinem verschwitzten Knie.
Ja, aber ich habe mal jetzt dazu eine Frage.
Frag mal.
Geht es darum, den zu schonen, der rechts oder links neben dem Manspreader sitzt, oder geht es darum, den zu schonen, der gegenüber des Manspreaders sitzt?
Du meinst jetzt wegen Einsichten?
Sehr gute Frage.
Wegen Einsichten.
Sehr gute Frage.
Also ich würde sagen, dass wenn ich jetzt in der Reihenfolge gehe, dann würde das wahrscheinlich so bei 80-20 liegen.
80 neben 20.
Ich glaube, die Person, die gegenüber dem Manspreader sitzt, ist nicht die das Ziel.
Ja.
Aber es ist quasi so eine Kollateralschutz.
Ja.
Kollateralhöflichkeit.
Weil dann habe ich nämlich gleich noch eine weitere Frage. Ist euch mal passiert, dass ihr als Gegenübersitzender in ins Leid gezogen wurde.
Ja.
Ja, wirklich.
Dass ich einen gespreadeten Man sehen muss?
Auf jeden Fall.
Also, dass du auch einen Penis gesehen hast.
Einen Penis?
Oder ein Ei oder so.
ein Ei. Was war ein Ei, habe ich mal gesehen.
Ja, weil ich meine, im Sommer...
Weißt du, Johannes lacht und ich werde traumatisiert von meinen Erinnerungen.
Die Sache ist ja, also Flashbacks. Ja.
Flash-Eggs.
Oh, die Sache ist ja, dass es so, also gerade im Sommer, es gibt ja auch Männer, die wirklich richtig, richtig kurze Hosen tragen.
Ich
bin auch dabei.
Also ich krempel die dann immer auch nochmal drei nach oben.
So. Also das ist ja
noch, du meinst jetzt so richtig Shorts?
Human. Ja, genau.
Shorts. Aber ich habe ja so Badehose an, also da ist auch nichts eng bei mir, da ist auch wirklich am Flattern, wenn ich Pech habe.
Ja, aber die Badehose hat ja trotzdem eine gewisse Länge, oder nicht?
Das stimmt, ja, wobei ist auch schon kurz.
Also meine Frage zielt wirklich explizit darauf ab, ist jemand, der euch gegenüber saß und eine Hose anhatte, ist euch das, also dir ist es offensichtlich schon mal passiert?
Ja, auch in den Öffentlichen. Einmal, ich glaube in den Öffentlichen, ja. Das war aber auch... Es war einfach ungünstig. Ich bezweifle, dass das irgendjemand anderes in der Bahn gesehen hat, außer mir.
Ja.
Weil, also da hättest du wirklich genau an meiner Stelle stehen müssen und genau halt da hingucken müssen.
Ja.
Und ich glaube, das hat halt kein anderer sehen müssen.
Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir sowas mal passiert wäre.
Naja, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das, ob das bei Männern auch Cameltoe heißt. Aber
ich glaube, das heißt Alfnase.
Alfnase, so ein bisschen die Alfnase.
Nee, Alfnase heißt es eigentlich, jetzt wird's interessant, wenn die Eichel quasi herausguckt, während die Vorhaut zurückgezogen ist, dann ist das quasi
ist die Alfnase,
weil es dann so geriffelt ist wie Alfs Nase.
Ja. Soll nach Alfnase googeln?
Ja, also kannst du erstmal Alf googeln.
Alfnase.
Profil von Alfnase.
Direkt Bildersuche.
Quicktune.
Oh, das waren aber einige weggestrichen. Nee, das ist gar nichts, Alfnase.
Also das sind halt wirklich Alfnasen, ne?
Ja, so richtig Alf.
Oder aber, hier. Aber man kann das schon erahnen, so woher das kommt.
Ja, ich weiß, was du mit Alfnase meinst.
Aber das wäre jetzt so ein Begriff, der mir einfallen würde, der auch, also ich weiß, ist Alf ein Tier? Alf ist ein Außerirdischer, ne?
Ist kein
Tier.
Ist kein Tier, ist ein Außerirdischer.
Ja, also ich kann mich nicht, also was mich immer sehr unangenehm berührt, sind so, Männer-Arschritzen, wenn, also
Maucher-Dekolleté.
Ja, aber vorne rum ist mir das, glaube ich, noch nicht passiert.
Ja, es ist ja auch schwierig, also, aber ich finde auch, also da, wo wir schon immer bei dem Thema sind und auch, warum man das macht, also erstmal ja.
Warum man das macht?
Also erstmal Manspread als Zeichen der offensichtlichen Männlichkeit, denn ich kenne wenig Frauen, die das machen, was vielleicht ja aber auch eine körperbaubedingte Sache ist,
sexistisch.
Dass man eben nichts einklemmt bei sich. Also nicht, dass das der hauptsächliche Grund dafür ist. Es kann ein Grund sein, dass bei einem gesteigerten Volumen des Hodens, des Mannes,
ihr wisst dass ja das gar wehtut. Nicht, die ihr das nicht habt, ihr wisst ja gar nicht, was das für ein Pain ist.
Ja? Pain in the pants.
da hängt was da rum und das ist komplett im Weg ständig und ist, also das ist die Hölle.
Vor allem war ja mit zunehmendem Alter ja auch die Schwerkraft, also
wird nicht weniger.
Nee, also es ist, genau.
Die Schwerkraft wird nicht weniger.
Also das nur als Vermutung, ja? Also ich will das jetzt auch gar nicht als gegebene Regel. Also
ich bin voll und ganz schuldig, ich habe schon gemanspreadet.
Jeder hat schon mal gemanspreadet, aber halt
das
auch.
Ich habe auch schon. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Also es ist wirklich auch. Es gibt Situationen, wo es bequem ist, so zu sitzen.
Ja. Aber und ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich finde es vor allen Dingen in der S-Bahn besonders bequem, so da zu sitzen. Mhm. Meistens hat man ja nicht den Platz. Also jetzt wirklich nach links und rechts meine ich. Aber ich finde es halt bequem.
Aber da ist man ja auch ganz schnell bei diesem Thema. Privatzone, also diese, ne, diese Grenze, die jeder um sich herum hat und die ja bei...
Individualdistanz.
Dankeschön.
Kein Ding.
Du bist halt der Mann der Fremdwörter. Hashtag Individualdistanz. Twittert mal was
darunter. Indie-Distanz. Indie-Dis. Ich wollte es abkürzen.
Nee.
Also, das ist ja das Absurde, dass in gewissen Situationen, wenn diese Individualdistanz nicht gewahrt werden kann, dass man dann ganz schnell vergisst, dass es sie gibt. Bestes Beispiel sind unsere Freunde in Japan, die eigentlich eine ziemlich hohe Individualdistanz haben, aber sich ja trotzdem in Tokio in die U-Bahn quetschen lassen. Ja, nicht, dass sie das unbedingt wollen, aber sie müssen. Jetzt versetzen wir uns doch mal in die Lage einer Frau, die in einer verschwitzten, heißen Bahn sich neben einen Mann setzt, der manspreadet und sie durch ihre sehr dünne Nylonstrumpfhose unsere krausen Haare spürt, die an ihrem Bein reiben. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, worauf das auch hinausläuft.
Also,
es geht nicht nur um den Platz, der weggenommen wird, sondern auch dieses Eindringen in diese Bereiche, in diese Individualzone, die man eigentlich sonst nicht bricht. Und ich glaube, es ist relativ weird, und da werdet ihr mir sicherlich recht geben, wenn man auf einmal Körperkontakt mit jemandem hat, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, Körperkontakt zu haben,
Klar. Oder
es nicht möchte. Oder es möchte, aber es trotzdem weird ist.
Ich stimme deiner Aussage voll und ganz zu, würde aber dennoch
widersprechen. Natürlich.
Die Aussage.
Ich habe nichts anderes erwartet von meinem Kollegen.
Ich würde gerne die Aussage erweitern, weil ich persönlich brauche es auch nicht, wenn ein Typ mir mit seinen krausen Ahnen.
Richtig.
Mit seinen krausen Ahnen am Knie kratzt.
Distanziere dich jetzt mal von meinem Frauenbeispiel.
Ja, du hast aber halt ein Frauenbeispiel.
Ja, okay, ja, sorry, schwingt die Sexismuskeule.
Das ist dein Ding. Du hast, ja, jetzt komm mir nicht so.
Das ist halt krass, ne? Da sind wir in 2017 halt angekommen, dass, weil Louis zuerst wahrscheinlich eigentlich, weil er ein guter Mensch ist, sich mehr Sorgen darum gemacht hat, wie unangenehm es für Frauen sein kann.
Rechtfertige schon deinen positiven Sexismus.
Automatisch
auch einfach ein Gentleman.
Okay.
Ich habe mich doch letztes Mal schon da darüber nicht beklagt, sondern
aber du hast
es halt krass.
Das sind umgekehrte Polaritäten.
Dass wir wenn man wirklich was Gutes im Sinn hat, trotzdem prinzipiell erstmal ein Schwein ist.
Ist so.
Ja? Sorry. Das ist ja auch mit die Sache mit diesem Türaufhalten, ne?
Mhm. Ganz schlimm.
Ja. Ich kann das auch alleine.
Weil das hat zum Beispiel noch nie jemand zu mir gesagt.
Nee, eben.
Ich kann das auch alleine. Und
das Türaufhalten ist aus anderen Gründen blöd. Also Türaufhalten ist ja blöd, weil dann jemand anders so ein bisschen hetzen
muss. Das hatten wir schon.
Das ist ja
aber
Quatsch.
Die Sache ist,
also, doch, das ist ganz schrecklich. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich irgendwo ganz entspannt in meinem Trott durch mehrere Türen laufe.
Ja, Dude, aber wenn direkt jemand hinter dir ist und es ist scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, dann, und man geht durch eine Tür,
direkt
dann
hinter,
achtet man noch drauf, dass sie nicht gleich wieder dazu, also weißt du, das fällt für mich schon damit rein einfach.
Da bin ich zu socially awkward. Da ist es für mich so ein Moment, wo ich dann eigentlich, wo ich mich von jemand gedrängt fühle, was zu tun, was ich jetzt gerade nicht tun wollte, aber es aus Höflichkeit tue. Das heißt, ich werde in Verhalten, weil ich höflich bin, ja, also ich könnte ja einfach sagen, ja, mein Gott, der hält mir jetzt die Tür auf. Das heißt, ist kein Grund für mich, mich schneller zu bewegen, weil who cares? Ja, ich appreciate, dass er mir die Tür aufhält, aber ich bin niemand, der jetzt deswegen hetzen muss. Und es ist definitiv nicht mein größtes Problem im Alltag, aber es ist fällt mir auf und ich bin für Sticker an Türen bitte nicht aufhalten, wenn der Abstand zwischen der Person hinter ihnen länger als 3 Schritte ist.
Ein Manspreader.
Ein Manspread ist. Nur Türen aufhalten, wenn Personen hinter einem in Distanz von einem Manspread ist.
Also ich kann das alles verstehen. Ich frage mich nur gerade, kannst du mal bitte schauen, wann es die erste Knigge-Edition gab? Die ist doch bestimmt sagenhaft alt, oder?
Knigge, ja.
Guck mal, noch weil ich frage mich gerade, damals waren das ja so festgelegte Sitten und Gebräuche. Und,
da gehe ich auf jeden Fall nicht
mehr. Ja, guck mal, aber.
Und.
Ja.
Hier 1700, ach so, da hat er gelebt, Adolf Knigge 1788.
Über den Umgang mit Menschen 1788.
Da war das ja festgelegt und festgeschrieben.
Ja, aber
waren das Gepflogenheiten, an die sich jeder gehalten hat, weil dann gab es so eine Situation quasi nicht, wie du sie gerade beschreibst.
Das war ein Buch von einem Typen, der über gute Umgangsformen geschrieben hat.
Ja, aber versteh doch.
Und du musst halt dran denken, dass zu der Zeit war es halt wahrscheinlich auch noch allgemeiner Konsens, dass man die Frau als wirklich schwächeres Geschlecht angesehen hat und dass es halt deswegen einfach, also so gang und gäbe war, die Tür für die Dame aufzuhalten, weil es alleine nicht kann quasi.
Aber
über den Punkt sind wir halt hinweg so.
Ich wollte eigentlich gerade auf was anderes hinaus, aber ey.
Also wir haben über Manspreading gesprochen.
Richtig.
Dann sind wir nach Sexismus abgerutscht.
Richtig.
Und jetzt sind wir
in Knigge.
Jetzt sind wir auf einmal im 18. Jahrhundert.
Naja, also Knigge hat einfach ein paar Regeln aufgeschrieben und in gewissen Kreisen und in gewissen Szenen hat man sich an diese Etiketten, die er da zusammengeschrieben hat, halt sehr gehalten und hat das so ein bisschen als im Grunde ist es ja auch so eine frühe Form von Socially Awkwardness, weil du dadurch quasi so ein Regelset am Start hast, wenn du dich daran hältst, dann machst du nichts falsch. Und wenn du mal angenommen, es gäbe dieses Regelset nicht, dann müsste man immer so ein bisschen erfühlen in der Situation oder mit der Person interagieren, um rauszufinden, ob das, was man tut, gerade unhöflich ist oder nicht. Das war jetzt ein Stadion.
Ja, du hast recht. Ja. Aber ich wollte halt eigentlich darauf hinaus, wenn das wirklich, und davon gehe ich mal aus, dass das wirklich mal zu einem gewissen Zeitpunkt war, der Knigge, also dieses Buch, Gepflogenheit. Danach haben sich Leute gerichtet. Es gab ja dann auch noch glaube ich, die Knigge 2000.
Danach richten sich immer noch Leute.
Ja, eben. Deswegen, das meine ich doch gerade, dass wenn man sich da einfach dran gehalten hat, gab es das wahrscheinlich früher einfach nicht. Und ich glaube, es ist einfach die Verschrobenheit von Menschen oder ihr eigenes persönliches Überempfinden manchmal, dass man dann eben diese Situation hat, wo man sich komisch fühlt in der öffentlichen Wahrnehmung bei Dingen, die man tut.
Ja.
Oder?
Ja.
Mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach gerade nicht
hoch. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt in Spanien Aufkleber gegen Manspreading.
Ich finde es jetzt auch nicht so scheiße, ehrlich
gesagt. Ja, ist okay, ne? Also ist jetzt kein Aufschreiwert so richtig. Aber gut, dass wir darüber geredet haben.
Finde ich auch. Und ich auch gut. Wo wir gerade bei Türen sind, die aufgehalten werden, wo sie ganz sicher niemandem aufgehalten werden, ist die E3.
Meinst du nicht, dass es da Türen gibt, werden?
Oder was?
Nee, weil da jeder doch für sich kämpft, oder? Da wird doch jeder schnell am Stand sein.
Ist das jetzt das erste Mal, dass das quasi für Open Public offen ist?
Yes, das erste Mal.
Und das dann so, da geht man dann hin und kauft sich ein Ticket, wie viel kostet ein Ticket? Wissen wir nicht.
Keine Ahnung.
Holt sich ein teures Airbnb-Wohnung.
Muss ja erst mal ins Land kommen.
Genau, naja, auch so aus dem Land direkt. Und dann stellt man sich da hin und wartet 12 Stunden, um eine halbe Stunde Destiny 2 zu spielen.
Wenn es mal reicht.
Also jetzt mal ganz ruhig.
Ja.
Vielleicht sagt einer von euch beiden ganz kurz, was die E3 ist und wo die gerade stattfindet und warum die gerade stattfindet.
Das hast du mir, jetzt über Eiskalt erwischen. Die E3 ist die
größte
Industriemesse der Computerspielszene und ist dafür bekannt, dass es der Ort ist, wo die ganzen Spielehersteller und Konsolenhersteller so ein bisschen auf die Hose machen und erklären, was so alles kommt.
Genau.
Ist aber, und da kann ich mich jetzt auch stark irren, in dem heutigen Zeitalter so ein bisschen, also ja, es ist ein Event, ja, man wird was irgendwie announced, aber die Großen haben auch alle irgendwie noch so ihre eigenen Events und deswegen ist so dieses einmal im Jahr gibt's News so ein bisschen heutzutage abgeflacht. Wenn die was ready haben, haben sie was ready und dann schmeißen sie es raus. Und E3 ist jetzt nicht unbedingt der einzige Moment, aber es ist ein Moment, wo so ein bisschen geballt der Ausblick über das nächste Spielejahr.
Naja, und ich habe, also vielleicht ganz kurz noch, wo findet die statt? Weiß das einer von euch?
Los Angeles.
Ja, ich glaube Los Angeles. Mhm.
Ich habe mir ein bisschen Livestream angeguckt, also wiederholten Livestream. Ich habe nicht direkt live geguckt, aber so halt eine Übertragung. Und habe dann aber irgendwann beschlossen, mir bloß noch Trailer anzugucken, weil mir das einfach alles zu lange gedauert hat. Mhm. Aber den Teil, den ich von dieser Übertragung noch gesehen habe, da finde ich schon, dass es einen krassen Event-Charakter hat. Also die waren alle super aufgeregt, die Leute, die da gesprochen haben. So aufgeregt, dass sie sich verhaspelt haben, so teilweise ihren eigenen Namen falsch ausgesprochen haben. Solche Sachen fand ich eigentlich ganz süß.
Ja.
Und ich habe schon gedacht in dem Moment, dass ich mir schon vorstellen kann, dass in so einer Entwicklerscheune, also in so einer Entwicklerfirma, dann schon gesagt wird, ey Leute, in, weiß ich nicht, 3 Monaten ist die E3, bis dahin muss das und das stehen. Also ich glaube schon,
absolut,
dass
es
auch, weil du jetzt halt meintest, so, na, wenn was fertig ist, dann zeigen wir es. Aber ich glaube schon, dass es ein krasses Event ist, auch für alle Beteiligten einfach.
Absolut, ja, aber
also ich verstehe, was du meinst,
genau.
Aber es ist schon ein großes Ding, definitiv.
Auf jeden Fall.
Und was ich jetzt so mitbekommen habe, einfach über Facebook, es verfolgen auch viele Leute und viele Leute wissen, dass E3 ist. Viele Leute gucken entweder direkt oder sind zumindest irgendwie peripher damit drin. Oh, sorry. Weil sie sich auf irgendwie auf das und das Spiel freuen oder den und den Trailer posten oder so. Also da ist schon, der Hype ist real.
Ja,
der Hype
ist also, real. Das habe ich bei mir dieses Jahr auch festgestellt. Denn ich habe mich sehr auf die E3 gefreut. Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu doll. Denn ich war halt gerade, was Sony angeht, war ich sehr erpicht darauf, neue Sachen von The Last of Us 2 und von Red Dead Redemption zu sehen. Da wurde ich leider bitter enttäuscht. Was aber, glaube ich, verständlich ist, denn Rockstar war, glaube ich, noch nie auf der E3. Haben noch nie was gezeigt. Und Last of Us 2 ist wahrscheinlich noch so weit hinten in der Entwicklung, dass gerade halt einfach dieses neue Uncharted, was ja kommt, einfach gerade den Big Player Bonus hat quasi bei Naughty Dog.
Naja, und zum anderen haben ja trotzdem beide Spiele schon auch einen Trailer vor der E3 schon gehabt, ne?
Ja, also, ich zumindest trotz alledem hatte ich mich gefreut, also ich glaube, der Trailer von Red Dead Redemption ist mittlerweile auch 3 Monate alt. Ich hatte mich gefreut, dass wenigstens da mal vielleicht ein ganz kleiner Fitzel Gameplay kommt, genauso wie bei Last of Us. Vor allem bei Last of Us auch revealed wurde, dass Mads Mikkelsen Motion captured wurde für den zweiten Teil. Das hat vielleicht so so den Moment, als ich am Tag nach oder in der Nacht nach der Sony PK auf mein Handy geguckt habe, ich so ein bisschen drauf guckte, so, kein neues Bloodborne, kein Last of Us, kein nix, war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber das ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen Enttäuschung auf einem hohen Niveau, denn es ist quasi auch so das erste Mal, dass ich so richtig da mal mit drin war. Ich habe die Ubisoft PK habe ich auch live gesehen. So von all dem, was angekündigt wird, hey, da wird sich auf jeden Fall ein Spiel finden, was auf jeden Fall irgendwie mal bei mir im Regal landen wird.
Definitiv.
Es waren eine Menge coole Sachen dabei, habe ich
Wollen wir so ein bisschen?
Gerne.
Also, können wir gerne machen,
Wir können ja so ein bisschen lose drüber gehen. Nur so, mal so, um wieder Meta zu werden an den Hörer, die YouTube-Leute können das leider nicht machen, aber unser Podcast hat Kapitelmarken. Und ich werde eine Kapitelmarke auch nach dem E3-Part setzen. Dass, wenn ihr euch jetzt gar keinen Bock habt auf, wir zählen den Spieler auf und sagen, ob wir die cool finden, dann skippt einfach. Ist kein Problem.
Vielen.
Den anderen Kram gibt es dann trotzdem.
Einfach wegskippen.
Ja?
Oder einfach weiterlaufen lassen und den Ton aus.
Das geht auch.
Das geht auch. Dann sind wir trotzdem bei euch, aber wir hören uns nicht.
Schön. Ich habe nur so ein bisschen die was ich so auf so einer Webseite irgendwie. Ich habe also auch irgendwie, ich glaube, ich habe die EA gesehen, ich habe die Sony halb gesehen, ich habe die Nintendo ganz gesehen und ich habe die Bethesda gesehen, die Microsoft habe ich noch nicht gesehen und die Ubisoft habe ich auch nicht gesehen. EA hat erstmal offensichtlich mit Star Wars Battlefront angegeben. Star Wars Battlefront 2.
Ey, aber ich weiß nicht.
Ich habe nur die aufgeschrieben, die ich
ja, in
der Weise mir gemerkt habe. So.
Also ich habe als Semi-Heranwachsender schon Star Wars Battlefront 2 gespielt auf dem PC. Also es gab es ja schon mal.
Ja, ja.
Und es gab es auch schon mal, wenn ich mich nicht täusche, naja, gut, nicht mit allen jetzt nach dem neuen Star Wars Film, aber mit so den Helden, die jetzt so gefallen, also der Trailer, da ist ja eindeutig Darth Maul super präsent.
Ja.
Und den gab es damals ja auch schon.
Ja.
Also ist jetzt nicht, natürlich sah die Grafik mega geil aus und so und das ist bestimmt auch alles cool. Aber ich meine, es ist halt ein Star Wars Battlefront mit ein paar neuen Charakteren.
Also ich fand eben nur den Aspekt witzig, dass sie quasi keine Ahnung, ein Teil davon spielt halt in diesem Episode 1 Universum und ein Teil davon spielt in dem neuen Universum und ich fand's, also ich bin mal gespannt, ob das irgendwie cool rüberkommt in dem verhassten Episode 1, 2 und 3 Universum mit irgendwie diesen komischen Robotern rumzulaufen, ob das quasi cool kommt. So, es gibt Leute, die behaupten, das einzig Gute an Episode 1, 2 und 3 war die Szenerie, so. Weiß ich nicht, mir war sie immer ein bisschen zu undirty. Aber so, das ist, also da ist ja was da, mit was man was anfangen kann.
Klar. Also so leveltechnisch lässt sich da, glaube ich, schon so einiges machen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist da leider auch wieder, dass Battlefront das Produkt zur neuen Episode sein muss.
Klar.
Und dass es auch wieder fertig sein wird, in Anführungszeichen, wenn der Film da ist, egal ob das Spiel nun fertig ist oder nicht. Und soweit ich das mitbekommen habe, gab es jetzt schon wieder erste Neuigkeiten, dass der angekündigte Story-Modus wohl nachgeliefert wird per DLC.
Klar.
Weil sie wohl nicht sehen, dass sie fertig werden, bis der Film quasi kommt, beziehungsweise bis der Release ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ohne das jetzt noch großartig an jetzt einer großen Masse von Menschen dingfest zu machen, außer jetzt vielleicht an Johannes und an noch einen anderen Kumpel von mir, die wir Battlefront gekauft haben. Mhm. Das erste für die PS4, was auch Spaß gemacht hat, ohne rumzuflaxen für eine gewisse Zeit. Vor allem als Episode 7 dann auch da war, wo man sich halt auch so ein bisschen hat hypen lassen mit Absicht. Aber ich glaube, so in der gesamten Bewertung danach hat das Ding ein bisschen gelitten, einfach durch diese DLC-Politik. Und ja, dass halt auch teilweise die DLCs wirklich eine, also von der, ich habe die DLCs auch irgendwann mal gekauft. Ich, böser Mensch, hab den Shit mitgemacht irgendwann mal im Angebot. Der letzte DLC zu Rogue One war technisch wirklich eine Frechheit. Also unfertige Spielmodi, Grafikfehler ohne Ende, völlig ungebalancete Karten, fiese Spawnpunkte, also wirklich einfach nicht gut. Und vor allem dann
nicht genug Zeit halt, ne?
Genau. Und ich glaube, da steckt wirklich einmal der Druck von diesen Filmsachen auf der einen Seite und der Druck natürlich von EA, dass es halt auch rauskommen muss. Ich hoffe eigentlich irgendwie mal, dass wir dieses damals angefangene, aber nicht fertiggestellte Battlefront, Star Wars-Spiel 1313 sowas in der Art mal bekommen. Das sollte so ein ziemlich geiler Singleplayer werden. Linear, kein Open World, mal wieder so schön back to the roots. Mhm. Und das in der Grafik, ey, das würde sich halt verkaufen wie die Scheiße. So,
das hätte mich auch mehr geflasht.
Also ich weiß nicht, ob mir da jetzt in Zeiten von angekündigten, oder jetzt von Battlefield 1 und dem angekündigten Call of Duty, ob man da jetzt noch den x-ten Shooter im Star Wars-Universum braucht, so mit der Konkurrenz. Aber alles nur Spekulation. Ich habe einfach mal gesagt, was ich dazu denke. Weiß halt nicht, ey, kann sein, dass wenn ich nach, dass ihr mich alle Lügen straft, wenn ich euch erzähle, ey, Episode 8 war der Shit. Ja, und jetzt kaufe ich mir sofort Battlefront. Kann alles passieren, ne?
Sie haben halt die Rechte dafür rumliegen und die Engine rumliegen. Und sie wären dumm, wenn sie es nicht machen würden.
Klar,
und das machen sie halt. Und die können dann Haufen Jungs 70 Euro aus den Taschen leihen. Und das ist okay.
Solange halt das Star Wars CU fortgeführt wird, können wir uns darauf einstellen, dass irgendwie alle zwei Jahre mindestens ein Star Wars-Spiel groß rauskommen wird.
Absolut. Das ist was ein bisschen mehr, bevor wir jetzt so sehr in die Sachen, die wir nicht so geil fanden, eintauchen, was natürlich ein bisschen schöner war, war der neue Titel A Way Out, was ein Full-On Couch-Koop-Spiel werden soll, in dem man zwei, also jeweils einen Insassen in einem Gefängnis spielt und zusammen den Ausbruch plant und durchführt. Sieht ein bisschen aus wie
Mafia 2.
Ja, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen Just Cause. So, man läuft halt irgendwie rum.
Ein bisschen GTA-Feeling.
Nicht Just Cause, hier, wie heißt das andere, was wir letztes Jahr gezockt haben, wo man so viel klettern muss.
Uncharted.
Also so, weißt du, du bist so zur so Szenerie und du läufst rum und du bist irgendwie, also es ist nicht GTA, du bist die ganze Zeit oben, sondern so ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Und was irgendwie, wo sie ganz stolz drauf waren, war so dieser Moment, dass du mit Splitscreen spielst und es soll auch explizit dafür gemacht sein, für die Couch. Man kann es wohl auch online spielen, aber es so zusammen macht es mir am meisten Spaß. Und dieser Moment, dass quasi die eine Figur in einer Cutscene ist und du siehst und die andere Figur ist noch im Spielmodus und sieht so quasi die Cutscene von der anderen Perspektive und kann so vorbeilaufen und so. Da würde ich mal interessieren, was passiert, wenn du es schaffst, im Hintergrund vorbeizulaufen, ob du dann in der Cutscene auch vorbeiläufst, also ob es wirklich in-game ist oder ob das dann bewusst irgendwie nicht möglich ist. Und das sieht nach Spaß aus. Also kann man eigentlich nicht anders sagen.
Ich finde man kann dadurch, was die gezeigt haben, noch nicht so richtig einschätzen, wie vielseitig die Sache wirklich ist. So, ne? Also weil sie halt gesagt haben, ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, einen Move zu machen. Und ich meine, so ein Gefängnisausbruch, also weißt du, wenn es halt ein virtuelles Gefängnis ist in einem Videospiel, ist mir schon logisch oder ist mir schon vorstellbar, dass es da mehrere Wege gibt, da rauszukommen, aber wie frei bist du da wirklich in deiner Planung und in deiner Durchführung, ne? Oder ist es dann nachher letztendlich
Das ist eine Story, die du einfach abspielst.
Denke ich nämlich auch. Also das ist der Schwerpunkt und da machen wir uns nichts, oder denke ich mal, dass man sich da nichts vormachen muss, schon eher auf diesem fancy Koop und doppelten Erlebnis liegt, als wirklich auf diese kompletten Freiheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, darauf warte ich immer noch so ein bisschen. Also ein Spiel, was dir so diese, okay, das ist alles möglich und wie du das umsetzt, ist dann halt komplett deine. Ja. Letzte Mal tatsächlich, das war ja mehr oder weniger Zufall, dass das hier aufgekommen ist. Wir haben ja bei dir ganz kurz dieses Hitman-Spiel angespielt.
Ja.
Und das hat mich in der Hinsicht eigentlich ziemlich beeindruckt, weil das schon so ein bisschen das umsetzt, was ich eigentlich, oder was ich mir, was hoffentlich auch da möglich ist. Also, dass du halt wirklich viele verschiedene
Möglichkeiten hast. Generell finde ich, kann man zu der Idee auch so ein bisschen sagen, Hut ab, weil ich finde, das ist mal wirklich eine coole Idee und auch eine mutige Idee zu sagen, hey, wir produzieren mal was wirklich für die zwei besten Kumpels auf der Couch. Ja. So. Und eben zu sagen, hey, es ist uns auch irgendwie wichtig, dass ihr das volle Erlebnis habt ihr nur, wenn ihr euch trefft und zusammen an einer Konsole zockt. Weil und dann ist es auch ja, irgendwie so ein charmanter Ansatz zu sagen, hey, das wir wollen auch, dass ihr das zu zweit macht.
Genau.
Und im Idealfall läuft es dann auch hinaus, hey, weißt du was, wir brauchen davon nur eine Version, also teilen wir uns die, den Kaufpreis. Und das finde ich irgendwie einfach mal eine nette Idee.
Genau. So als Appreciation. Beide Spieler müssen es haben.
Ach, beide müssen es haben.
Geil wär's.
Hä?
Nein, das ist ein Spaß.
Das du musst es zu Hause in deine Konsole legen und dann zu deinem Kumpel fahren.
Nee, pass auf, du musst das Spiel installieren auf deiner PlayStation und wenn du es startest, du musst dir die PlayStation Cam kaufen, die ist Pflicht. Und dann, wenn es startet, geht die Cam an und dann müssen beide Spiele quasi in die Kamera gehalten werden
mit Barcode. Bullshit.
Und dann wird gescannt, ob beide das Spiel haben und dann geht's erst weiter. Und dann geht die Kamera wieder aus und das war der ganze Nutzen der Kamera.
Oder nicht.
Ich glaube, Sony wird demnächst oder irgendwer wird gleich mal anrufen und Johannes heiern für die Kopierschutzabteilung.
Ja, ja, aber du kannst auch digital runterladen, aber da musst du deinen Laptop reinzeigen.
Ja, ich finde das cool. Ich lasse mich da überraschen. Und
auf jeden.
Ich denke mal, jeder, der einen guten Buddy hat, mit dem er das spielt, wird das eh haben.
Auf jeden Fall.
Also
wir nicht.
Auf jeden Fall.
Johannes nicht, Paul nicht, aber Johannes schon.
Zeig mal nochmal die Liste, was hast du noch so drauf?
Das nächste Spiel, was wir vorgestellt haben, was ist ein Podesta-Spiel, glaube ich. Mhm. Ist aber entweder bei der Sony oder bei der Microsoft
PK
ja. Danke, vorgestellt worden ist Anthem.
Ja.
Und Anthem sieht für mich, also ich habe mir so aufgeschrieben.
Das ist das mit diesen heftigen Kampfanzügen, ne?
Anthem sieht für mich so ein bisschen aus wie The Division in Space.
Ja.
Also
das hatte eine atemberaubende Grafik. Ich habe das gesehen, dachte so, das kann nicht wahr sein, dass das gibt, ne?
Ja, gut,
aber
habe ich das schon im Giant Bomb Podcast gehört.
Gezeigt,
die Spiele
oder?
Sehen gut aus heutzutage. Das gab schon so ein bisschen so ein
Spiele sehen gut aus heutzutage.
Ja,
Sehen
gut aus heutzutage.
Sorry, dass ich das mal appreciaten darf, dass ich von der Grafik noch geflasht bin.
Ja, auf jeden Fall.
Das passiert mir nicht
also
so
du,
oft.
Es gab auf jeden Fall Gameplay auch. Und es ist halt so, du läufst halt irgendwie los und dann hast du bist du außerhalb von so einem Anzug und dann springst du in diesen Anzug rein und kannst zu deinem Homie sagen, hey, lass mal losgehen. Und dann gehst du halt in die äußere Welt und hast da halt so eine Open World, die du dann abläufst und dann dort Dinge passieren und dann gibt es Unwetter und Monster und irgendwie Quests und Zeugs und dann kannst du halt schießen und fliegen
im Prinzip
und
sowas halt. Also im Prinzip so ein
was
ja, wenn man es genretechnisch benennen müsste, ist es wahrscheinlich so eine Art Destiny oder halt The Division in einem neuen Setting.
Ja, ja.
Was jetzt genau da irgendwie neu dran ist, konnte ich jetzt irgendwie auch noch nicht so direkt erkennen.
Ich fand die witzigste Situation eigentlich, dass dann der Spieler in der Ego-Perspektive steigt ja dann in diesen Kampfanzug an. Mhm. Und der Kampfanzug, der ist jetzt nicht viel größer wie eine Person. Ja, also es gibt auch einen Tank, der wohl logischerweise viel größer ist, aber es gibt so dieser ganz normale, das sieht eher so aus wie eine Rüstung.
Ja.
Und diese Eco-Perspektive hat dann diese Figur, hat dann so fette Kampfstiefel angehabt. Und dann ist der da
in diese
Beine durchgeflutscht. Das ist mega unterlistig. Ja. Das klappt niemals, dass er so reinhüpfen kann.
Ja.
Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Spiel.
Ja, weiß ich jetzt auch leider noch nicht so viel drüber. Muss man mal abwarten, was da so passiert. Ich bin aber auch irgendwie von unseren Division Sessions, die zwar Spaß gemacht haben, aber von der angestaubten Verpackung, die bei uns rumliegt, ein bisschen abgeschreckt von diesem Konsolen-MMORPG gelöst.
Bei Division hat mich wirklich abgefuckt und vielleicht haben sie das da gelöst, war dieses Thema, dass du, ja, du kannst zusammen spielen, wenn du nicht den gleichen Level hast, aber den Part, der am meisten Spaß gemacht hat, den kannst du nur spielen, wenn du die gleichen Level hast. Und das hat mich ganz schön abgefuckt, weil ich glaube, die meisten haben halt irgendwie in der ersten Woche oder so auf Level 30 gelevelt und dann waren sie irgendwie Level Cap und dann waren ihre Kumpels alle Level Cap und da war das kein Problem mehr. Und ich denke, wenn wir es noch einen Monat länger durchgehalten hätten, wäre es bei uns genauso gewesen. Aber es war dann dieser Moment, wo wir dann zusammen was gespielt haben und dann sind wir irgendwie in Dark Zone, haben da irgendwie Spaß gehabt, dann sind wir raus, haben noch was anderes gespielt. Auf einmal war dann ich ein anderer Level als Louis und da war so, können wir nicht in die Dark Zone. So, und das hat mich ein bisschen abgefuckt.
Ja, das Ding ist, ich würde dem Ganzen ja nochmal eine Chance geben, aber da müssen halt zwei drauf Bock haben.
Das war.
Nächstes Thema.
Microsoft hat ihr Project Scorpio vorgestellt und hat einen geileren Namen gefunden als Project Scorpio, und zwar Xbox One X.
Ja.
Das ist ja.
Also, warum ist das ein geiler Name? Geilerer Name?
Weil als Scorpio? Das sagt alles, was es ist. Das ist die Xbox One X. Quasi.
Okay. Extra, quasi.
Danach kommt die Xbox One X2. S erstmal. Und dann Xbox One X2.
Ja.
Dann
kommt die Xbox.
Die neue Konsole von Xbox ist quasi das gleiche Spiel wie die PS Pro. Ist im Grunde eine aufgepimpte Hardware. Stärker. Genau, sie geilen sich da alle an diesen Zahlen auf. Ich kann da, ich bin eh kein Xbox-Spieler, ich verstehe es nicht.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich spiele eine Konsole, weil ich mich um diese Scheiße nicht kümmern will.
Hm.
Und wenn die dann so PC-Gamer Abgewichse in die Konsolenwelt bringen, dann ist das so ein bisschen weird.
Also kann ich alles nachvollziehen. Ich bin sowieso ziemlich gefrustet, wie sich das in der Konsolenwelt so ein bisschen entwickelt. Nämlich, dass halt auch da auf den Smartphone-Zug aufgesprungen wird und wir jetzt anscheinend jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Gerät rausbringen müssen, damit auch alle dann wieder neues Geld bezahlen. Lass mich kurz ausreden, bevor du gleich wieder meine Argumente aufspiegelst, ja? Jetzt rede ich. mich nervt es. Ich finde es ganz ätzend und ich glaube, es wäre auch möglich gewesen, auch bei der Xbox, bei der normalen Xbox One und auch bei der PS4 einfach in jedem Spiel 60 Frames zu garantieren. Und ich finde das hat für mich leider so diesen ganz krassen Hauch, also schon fast eine Sturmböe von gebt uns euer Geld. Klar, worüber rege ich mich auf? Ich sehe schon wieder Johannes skeptischen Gesichtsausdruck. Luis macht hier wieder seinen
Wutbürger-Rant.
Und
eine der größten Industrien, die wir haben, keine Hippies sind, sondern Kohle machen wollen.
Ja, aber du kannst doch, aber trotzdem ist es doch mein, also darf ich das doch scheiße finden, klar, oder? Also klar. Ich muss es ja nicht geil finden. Und ich finde es auch, also gerade, und da das ist
eigentlich. Aber was befürchtest du denn? Also was ist denn jetzt deine Sorge, dass die jetzt eine neue Xbox rausgebaut haben oder eine PS Pro?
Ich glaube, dass sich da einfach ein Trend draus entwickeln wird, dass das weiterhin so passiert und okay, dass dann kommt
PSP Pro 2 raus und dann?
Ja, und dann wird es, also da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass es dann irgendwann so sein wird, dass dann eben dafür exklusiv Titel entwickelt werden, die du dann nicht mehr auf den anderen Konsolen spielen
richtig,
kannst.
Richtig, aber das Phänomen früher war, du bringst eine Konsole raus, die hat eine Lebenszeit von 2 bis 7 Jahren. 2 bis 5 Jahren oder was auch immer, oder 5 bis 7 Jahren.
7 war schon Ausnahme, das war die PS3, die war die längste.
Genau, und dann gibt's eine neue Konsole. Und dann hast du diesen Moment, dass du quasi die neue Konsole im Grunde ab da nur Spiele, also mit einer kleinen Übergangsphase nur Spiele für diese neue Konsole rauskommen. Und die alte ist quasi alt.
Ja.
Und dann hast du vielleicht Glück, weil die super cool sind, dass du die Spiele der letzten Generation noch mitnehmen kannst, eventuell, meistens aber eigentlich nicht. Und dann hast du eine neue Konsole. Das heißt, du hast im Grunde alle 5 Jahre quasi eine komplette neue Entwicklung. Jetzt hast du bei denen das Thema, dass die quasi alle 3 Jahre vielleicht oder alle 2 Jahre neue Konsole rausbringen, aber das Durchhaltevermögen der Spiele ja gleich bleibt. Ungefähr gleich bleibt. Das heißt, selbst wenn du in der nächsten Generation dann Spiele rauskommen, die dann nur für die neue Generation ist und du dann sagst, naja, dann muss ich mir eine neue Konsole kaufen, dann hast du im Grunde die Lebenszeit von früher auch schon eingeholt. Das heißt, wenn du up-to-date sein willst, musst du dir wahrscheinlich auch in Zukunft alle 5 Jahre eine neue Konsole kaufen.
Und ja,
bei den Handys ist es ja genauso. Also ich kenne es nur vom iPhone, weil ich den anderen Kram nicht kenne, aber beim iPhone ist es so, du kaufst den iPhone und dann wird es, kommt jedes Jahr ein neues iPhone raus. Und dann wird das iPhone wird aber die Software dafür und keine Ahnung, wird quasi für diese, oder kommt ein neues Betriebssystem auch raus. Und dein altes iPhone bekommt Updates für 3, 4 Jahre. Und dann irgendwann ist es dann so, okay, das unterstützen wir nicht mehr. Und dann holst du dir das nächste Und also du wirst ja nicht jedes Jahr gezwungen, was Neues zu kaufen, sondern du kannst ja quasi immer noch teilhaben. Es gibt einzelne Teilfeatures, die es da nicht gibt. Bei den Dingern ist es halt, das kann 4K. Ich habe keinen Fernseher für 4K, also ich habe nicht mal einen Fernseher für 1080p. Das heißt, im Grunde ist das Drama gar nicht so riesig. Ja, sie bauen schnelle Iterationen ein für die Fanboys, damit die immer on the edge sein können.
Ja.
Und damit sie geile Trailer zeigen können. Aber letztlich ändert sich von der Grundthematik ja nicht viel.
Das war Johannes Heisensel. Nee,
sorry.
Johannes,
wir argumentieren hier.
Das war, ich habe den sogar falsch gesagt, seinen Nachnamen. Aber das war Johannes, der gerade die Spielebranche in Schutz genommen hat. Ich möchte mich davon distanzieren. Aldi, weil ich eben nicht das, sorry, also ich finde es, ich finde deine Argumentation völlig richtig und sie hat mich auch ein bisschen sauer gemacht, weil, du mal wieder recht hast, du
Scheiße,
Arsch.
Ne?
Aber ich habe einfach nicht so Vertrauen in diese Branche, weil ich weiß, das sind geldgeile Arschlöcher, und so ist es.
Ja.
Und ich glaube einfach nicht, dass das so bleibt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ist richtig, weil jetzt könnte man wieder sagen, oh, der Luis, der macht sich schon wieder Kopf über ungelegte Eier und so und richtig, mache ich, aber eben weil ich die, weil ich eben diese Bedenken habe und weil ich ja auch da irgendwie so ein bisschen glaube, dass einfach da auf lange Sicht nicht an den Kunden gedacht wird im Endeffekt.
Also um das mal so ein bisschen, erstens, sie müssen an den Kunden denken, weil an dem müssen sie es verkaufen. Und
du weißt, was ich meine.
Die Realität zeigt halt, ich weiß, was du meinst, die Realität zeigt halt, dass quasi sich der breite Markt nicht jedes Jahr eine neue Konsole kaufen kann. Oder sich nicht jedes Jahr eine neue Konsole kauft. So, ist halt so. Vor allem bei den Preisen, die Dinge anschlagen. Und bei den Handys ist es anders, weil die Leute sie subventioniert bekommen für 20 Euro oder für 30 Euro oder für 60 Euro oder was auch immer. Und da ist es ein anderes Modell. Bei den Konsolen ist es so, dass du jedes Mal 500 Tacken auf den Tisch hauen willst, wenn du die neueste haben willst.
Ja.
Zweitens hast du halt eine Plattform. Das heißt, es ist die Plattform, auf der die Software entwickelt wird, die Spiele entwickelt werden. Und du gibst die, du lizenzierst die an deine Publisher, also an deine komischen Companies, die diese Spiele für dich bauen. Und die bauen 2, 3, 4, 5 Jahre an so einem Ding. Wenn du denen quasi alle 2 Jahre eine neue Plattform vor den Deckel haust und sagst, ja, bei der Plattform, da würden dann eure Spiele nicht mehr funktionieren, deswegen müsst ihr jetzt, ich glaube nicht, dass die Spielproduktion so dynamisch sein kann. Ja, ich verstehe, also das ist jetzt nur meine Meinung, die Zukunft wird es zeigen. Ich glaube einfach, dass das dann halt so ist. Klar ist es halt dann vielleicht irgendwann blöd, blödes Beispiel, auf der E3 zeigen sie natürlich jetzt nur Trailer von Spielen,
ist eine,
die auf der PS Pro mit perfekter Grafik laufen.
Es ist eine,
du
eine
weißt nicht, genau,
Industrie,
du
siehst, die auf Neid aufgebaut ist.
Genau, du willst es eher gut, klar, du willst den neuesten, geilsten Scheiß haben.
Ja,
so, logisch.
Das ist so. Und wenn du dann bei deinem Kumpel zum Beispiel einmal die PS4 Pro gesehen hast und siehst, so Horizon Zero Dawn sieht aber schon irgendwie besser aus.
Aber das ist ja dann dein dann, Thema, das ist ja deine Entscheidung.
Richtig, aber die Entscheidung trifft ja jeder, indem er auf sein Konto guckt. Ja?
Richtig.
So, ne, oder sollte man zumindest. Richtig. Ja. Man kann sich natürlich auch bei einem Mafia-Boss Geld leihen, aber rate ich euch nicht.
Kann man das?
Weiß ich nicht, geht sowas nicht? Lass uns doch jetzt mal bitte hier diesen Sack zumachen hier mit. Wen interessiert Xbox, Alter? Keine Sau.
Ein Spiel, was mir noch krass in Erinnerung geblieben ist, vom Trailer her, war das neue God of War.
Ja,
das fand neues God of War.
Das fand ich auch mega gut.
Sah auch ziemlich nice aus. God of War 4 ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Sah ziemlich cool aus. Hat so ein bisschen den
da ist diese geile Schlange aus dem Trailer.
Last of Us Flair mit ich habe ein Kind dabei.
Ja.
Den muss man ja heutzutage machen, kommt gut an bei den herzlosen Spielern, dass man so ein bisschen so ein, das bindet sie emotional zu dem Franchise und so, ist ganz wichtig. Und hast du so einen kleinen Buben dabei, der Bogen schießt. Aber grundsätzlich,
sieht
God of War,
wie Jamie Lannister, wie Joffrey
God of
Lannister.
War kann man machen, sollte man machen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht in dem Zusammenhang, wo du gerade hier auch von dem kindlichen Begleiter in Videospielen redest, muss ich auch an Horizon denken, denn da gibt's am Anfang ja auch so eine Szene. Und da kommt nämlich ein Singleplayer-DLC raus, den sie auch angekündigt haben, auf den ich mich sehr freue, denn man mag es glauben oder nicht, Horizon Zero Dawn ist sehr schön und ich habe damit sehr viel Spaß. Ich habe es noch nicht durch, weil ich es mir einteile und ich finde es cool, dass da jetzt was nachkommt. Finde ich sehr schön. Habe es mir auch noch nicht angeguckt, weil ich da möglichst spoilerfrei bleiben will. Finde ich schön.
Schön. Ein weiteres Spiel, was ich nie gespielt habe, aber was der Trailer einfach sehr absurd war. Er hat aber nicht
auf ihn.
Er hat nicht den also es gab einen absurderen Trailer, vielleicht kommen wir dazu am Schluss. War Wolfenstein 2, The New Colossus. Und der Trailer war insofern absurd, dass er ein bisschen over the top war und ein bisschen komisch geschnitten war und ein bisschen weird war. Und dann gab es am Schluss dann diese ganz absurde Szene, wo dann irgendwie eine der Nebenfiguren irgendwie Acid genommen hat und auf einmal ist dann Comicfiguren rumgelaufen. Also es sah nach sehr viel over the top Blödsinn aus. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz
witzige. Aber es sah auch sehr gut aus. Also das muss man schon auch mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne die Reihe gar nicht. Ich habe mich damals an diesem, es gab zu dem Vorgänger Wolfenstein für die PS4 gab es mal so eine Add-on-Auskopplung, The Old Blood.
Mhm.
Das habe ich mir auch mal gekauft und habe auch mal reingeguckt. Aber es war irgendwie, muss ich feststellen, nicht meins. Grafisch war das Ding trotzdem ziemlich nice. Wenn der Humor bei sowas stimmt und die Selbstironie, warum nicht? Also
ich habe das erste Wolfenstein auf dem PC gespielt ein bisschen, aber auch hauptsächlich auf der LAN-Party, also halt im Multiplayer. Und ich hatte das nicht so abgedreht in Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob da jetzt...
Ja, die haben auf jeden Fall abgedreht. Also die haben irgendwie festgestellt, okay, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wie können wir jetzt dieses Spiel in irgendeiner Weise im Jahr 2017 positionieren und lass es einfach abgefahren machen.
Ja.
Ich glaube, das war einfach so, die lass einfach weird werden.
Ja.
Und das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Richtung.
Cool.
Also wenn ihr irgendwo in eurem Leben irgendwo steckt und nicht genau wisst, wie es jetzt weitergehen soll, also wie ist jetzt meine Taktik, welche Taktik wähle ich jetzt, um den nächsten Schritt zu nehmen, könnt ihr euch gerne auch ab und zu mal für die Taktik weird entscheiden.
Okay.
Nicht?
Das ist eine gute Antwort auf die Lebensfrage.
Finde ich auch.
Was war der weirdeste Trailer? Was wolltest du da noch ansprechen?
Der Trailer, der die ganze Sache, finde ich, auf die Spitze getrieben hat, war Super Mario Odyssey.
Von Nintendo habe ich in der Tat noch gar nichts mitbekommen.
Die haben auch nicht viel gezeigt.
Ach echt?
Die haben für die Switch Skyrim gezeigt, witzigerweise.
Ach stimmt.
Rocket League haben sie gezeigt für die Switch. Noch so ein paar andere. Ich kann mich jetzt, Metroid haben sie, glaube ich, gezeigt. Metroid Prime.
Stimmt, da gab es nur den, passieren
da gab es nur einen Logo-Trailer.
Genau,
ein Logo ein.
Logo-Trailer. Ja. FIFA haben sie gezeigt und noch so ein bisschen anderen Käse, der mich nicht so wirklich interessiert hat.
Mhm.
Und also ein Yoshi-Spiel, so ein bisschen wie, wie heißt denn dieses PlayStation-Spiel, wo du so eine kleine Puppe bist, die rumläuft.
Ach, hier Little Big Planet.
So ein bisschen in dem Style war das, aber sah ganz witzig aus. Und dann kam so Mario Odyssey und darüber wusste man noch nicht so viel, schien jedenfalls so. Ich habe quasi auch eine kommentierte Live-Version davon angeguckt. Und das Einzige, was man quasi wusste, ist dieses Logo, diese Grafik, was quasi der Schriftzug ist und dann Mario mit dem Hut, der Augen hat. Und das scheint sowas zu sein wie ein Open World Mario und du kannst den Hut auf Gegenstände und Gegner werfen und dann übernimmst du den Gegenstand oder
Gegner
und kannst dann als der Gegenstand oder Gegner mit der Umwelt interagieren. Und dann gibt's so Mini-Level, wo du so ein bisschen Jump'n'Run hast und dann gibt's Level, wo du von 3D-Jump'n'Run auf die Wand springst und dann bist du in 2D-Jump'n'Run und musst die Wand entlang laufen und dann brichst du da wieder aus und dann gibt's irgendwie ein Raumschiff, mit dem du das Odyssey-Raumschiff, mit dem du von Ort zu Ort fliegst, um dort dann entweder hier in der Stadt mit normalen Menschen rumzulaufen und da irgendwie rumzuspringen und also es war ein sehr, sehr weirdes Spiel.
Aber irgendwie, also
es sah echt witzig aus.
Ich bin immer wieder beeindruckt, also so wenig Connection, wie ich zu Nintendo habe, einfach weil ich keine Konsole von denen früher hatte, finde ich das immer wieder sehr beeindruckend, was die sich für Konzepte überlegen und wie ihre Figuren und Testimonials halt immer noch funktionieren, egal was sie tun. Ne?
Also
es ist Wahnsinn. Ich finde es auch cool, dass sie jetzt mal sowas machen, womit so gar keiner gerechnet hat.
Irgendwann Nintendo zugute halten kann, ist das einfach, die sind einfach trotzdem weirde Japaner und die versuchen ab und zu Dinge. Also die bringen nicht im Jahrestakt den gleichen Shooter raus, der mal im ersten, mal im zweiten, mal in der Zukunft spielt.
Ja.
Mit besserer Grafik und geileren Waffen und besseren Gadgets, die du dir zukaufen kannst, sondern die versuchen irgendwie weirde Dinge.
Ja.
Und Super Mario Odyssey sieht auf jeden Fall weird aus. Ich fand es ein bisschen witzig, weil es war die ganze Nintendo Pressekonferenz war im Grunde ein Video, also da hat keiner gesprochen. War ein Video nacheinander und dann war es fertig und dann gab es quasi so einen Moment, ein Interview mit zwei Leuten, zwei Designern von Nintendo, die quasi Japaner waren und dann zwei Übersetzer hatten. Also jeder von ihnen hatte einen Übersetzer, der immer für ihn gesprochen hat quasi, was ein bisschen lustig war. Und dann gab es anscheinend einen Ami, der was auch immer da irgendwie auch was mit zu tun hatte und der hat dann quasi das Spiel gespielt. Mhm. Und normalerweise ist ja dieses, wenn die Gameplay zeigen und Live-Gameplay zeigen, dann ist es ja so eine, das ist ja so super durchchoreografiert. Ja, wird ja quasi, da gibt es so eine so eine Choreografie, die einfach alle Features einmal zeigen soll, ja, die man so zeigen will. Ja, ja. Und der Typ hat es auch versucht, aber der war nicht so, der war irgendwie sack aufgeregt. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann gestorben. Und dann musste er das Level nochmal machen. Dann ist er nochmal gestorben. Und dann hast du richtig gemerkt, wie er so ein bisschen verkrampft war. So, was, okay, alles klar, weil, also, es will jetzt ihm kein zuschauen, wie er es nicht hinbekommt, da hochzuspringen, sondern es will halt jemand das Spiel sehen, ja? Dann hat er irgendwie verschiedene Spielstände noch ausgewechselt, weil er halt andere Sachen zeigen wollte und so. Und, das war ein bisschen unkoordiniert, das war ein bisschen Freestyle, das war, fand ich ein bisschen sympathisch, aber auch ein bisschen weird.
Muss aber
auch
sein, ne? Geht fast auf jeder Pressekonferenz geht irgendwas schief. Ja, bei Ubisoft wollten sie auch dann Assassin's Creed das Neue zeigen und sie haben es halt irgendwie nicht hinbekommen, das, was auf dem Bildschirm gezeigt wurde, halt auch in die Kamera zu übertragen. Und dann haben sie halt irgendwie schon gesagt, ja, wir hängen das dann in die 30 Minuten, hängen wir dann hinten ran.
Okay.
Findet ihr noch den Livestream und so. Und ich fand jetzt aber, Assassin's Creed hat mir jetzt auch nicht so gefehlt in der Sache. Aber cool, Super Mario, warte mal ganz kurz.
Ja.
Wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich finde trotzdem, ich hoffe, wenn es für die Switch kommt, dass wir es zumindest uns mal ausleihen und dass wir es mal hier bei dir spielen können, ist dieses Super Mario mit diesen komischen Ubisoft-Hasen. Denn ich fand, das sah lustig aus. Also mich hat das irgendwie gekickt. Das war es hatte so eine Anmutung von so XCOM mit diesen Hasen und Mario irgendwie. Das ist ein total komisches Crossover.
Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Ich
hab
nur gehört, dass es das geben soll und fand's ein bisschen.
Also es hat weird. Auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Hate bekommen, aber irgendwie fand ich das witzig. Mhm. Also,
ja, es gibt ja die Nintendo-Puristen, ja. Und ich glaube, das kommt auch für andere Konsolen raus, kann das sein?
Nee, es kommt nur für die Switch. Also soweit ich das verstanden, was nämlich auch lustig war, weil der Präsentationspunkt halt wirklich auf der Ubisoft-Konferenz war. Also es war nicht bei Switch.
So
war's, und es war ja sogar frag mich nicht, wie er heißt. Okay. Der Nintendo-Dude auf der Bühne bei denen und dann haben die da mit lustigen Plastikknarren auch posiert und so. Es war schon,
bisschen weird.
Das
sind einfach komische Vögel, die
Guck mal, das meine ich zum Beispiel halt auch jetzt so wie mit diesem Odyssey, dass die dann halt jetzt eben auch nochmal das machen. Und
auf jeden Fall.
Die Switch wird lustige Sachen haben.
Was ich so ein bisschen auch belächeln musste, war zum Anfang der EA-Pressevorführung haben sie halt Werbung für Madden und FIFA gemacht. Mhm. Und dann haben sie halt immer so Ausschnitte von diesen, da gibt's dann auch so Weltcups und so, ne, wo die Jungs gegeneinander antreten und was es halt alles für Typen sind. Also ich meine, ist ja cool, ne? Und die haben bestimmt auch alle ihre Daseinsberechtigung, wenn die halt krass in dem Spiel sind und so, aber die sind halt sehr weit entfernt von einem tatsächlichen Sportler, wenn sie halt diese Sportspiele spielen. Ja, aber das war schon geil.
Ja.
Auf jeden Fall eine Menge Emotionen dabei auch.
Mhm. Worauf ich mich sehr freue und was sehr gut aussieht, ist der neue Spider-Man-Titel für die PlayStation.
Mhm.
Habt ihr das Gameplay dazu gesehen?
Nee.
Yo.
Hab ich nicht gesehen.
Es ist tatsächlich so ein bisschen, also Batman hat's halt.
Ist das neue Batman?
Die Batman-Spiele haben es halt vorgemacht, wie man quasi gut so einen modernen, sag jetzt mal, Beat, also nicht Beat 'em up in Versus-Modus, sondern so, man läuft rum und verprügelt Gegner, also diesen Superhelden-Modus, mhm, und dann so die Interaktion mit der Welt und so, wie schafft man das quasi, diese Spezialfähigkeiten irgendwie smooth rüberzubringen und du hast das Gefühl, ich spiele jetzt wirklich Spider-Man, so, ja, ich bewege mich so wie er und ich interagiere mit der Welt so wie er und das hat Batman gut vorgemacht und das haben sie, glaube ich, auch viel davon gelernt, weil Spider-Man da ähnlich cool ausgeschaut hat. Also du kannst irgendwie mit allen möglichen Sachen interagieren, du kannst irgendwie wirklich, so scheint es, durch die Stadt mit deinen mit deinem Spider-Web durchfliegen und kannst da irgendwie Blödsinn machen. Ist halt auch echt ein Haufen Quicktime-Events.
Ja.
So, ne? Also, aber dann wird's halt auch cineastisch so. Also, ja, wenn das okay ist, wenn es mich befriedigt.
Muss halt beim Spiel genau, cool sein, so, ne?
Ja, also, ich meine, der Vorteil an diesem Batman-Ding war ja, dass dieses Kampfsystem ja so smooth war.
Ja.
Und also, jetzt, wenn man jetzt mal die beiden Superhelden vergleicht, ist ja Spider-Man etwas, auf jeden Fall der agilere von beiden. Ja, ne? Mhm. Und wenn man das transportieren kann in einem Spiel, dann kann das halt, kann das von selbst gehen.
Also wie gesagt,
ich glaube, das fühlt sich halt dann halt auch geil an.
Ja. Johannes hat es ja schon angesprochen, ist natürlich immer das Gameplay, was sie gezeigt haben, ist natürlich immer sehr durchchoreografiert, aber es sah überhaupt nicht holprig aus. Also, ja, das war schon echt krass irgendwie.
Ja.
Und wenn es sich beim Spielen auch so anfühlt, dann Hut ab.
Ja.
Ja,
Hut.
Das war was Neues. Uncharted haben sie vorgestellt.
Genau, das ist dieses Standalone-Ding für 35 Euro, soll das irgendwie kommen.
Ist das gar kein kompletter Titel, oder was?
Das ist ein kompletter Titel,
der aber günstiger, ja, wird, okay, der aber nichts, also quasi nicht spielbar mit
Frauen Nathan, die Hauptrolle.
Es wird nicht Nathan günstiger. Drake sein, den man spielt, sondern zwei der weiblichen Hauptakteusen aus
Tösen?
Aus
Uncharted 4.
Dem Uncharted-Universum.
Genau, ja. Und da auch irgendwie Koop-Fragezeichen,
das sah nicht
so aus irgendwie, aber
also muss ich auch sagen, freue ich mich drüber, dass es kommt, aber glaube ich jetzt nichts, was ich mir hole, wenn es dann direkt zum Release da ist. Kann man mal warten, bis es mal ein bisschen günstiger da ist. Ja. Schön ist halt, dass so ein paar Titel halt ein Release-Datum bekommen haben, ne? Also God of War soll im Frühjahr 2018 kommen, also Early 2018 stand da. Das ist schon mal ganz schön, wenn sie das so einordnen können. War schön. Schöne Sachen dabei.
Habt ihr Far Cry gesehen? War da Gameplay am Start?
Mhm.
Und was gab's zu sehen?
Der Fokus soll wohl da auch ein bisschen mehr wieder auf Koop liegen. Mhm. Also man hat einen Hauptcharakter, natürlich. Der spielt ja diesmal so im Hillbilly Redneck USA, Texas Hinterland. Und man hat irgendwie so auch mehrere Buddies am Start. Man sieht ja schon diesen Scharfschützen. Dann hat man einen Hund und dann irgendwie noch jemanden im Flugzeug. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass man in so einem bestimmten Modus wahrscheinlich dann jeder so eine Rolle davon übernehmen kann und dann irgendwie miteinander spielt. Aber es ist alles nur eine Vermutung.
Ja.
Sah größtenteils aus wie immer, ehrlich gesagt. Primal, also das letzte, das war ja auch so ein bisschen eine Enttäuschung. Es wirkte halt so ein bisschen wie, wir nehmen das Grundmuster und gießen was Neues drüber, also eine neue Textur. Weiß ich nicht. Das kann man sich überraschen lassen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so viel Innovation bringen.
Ja, die Spiele sind halt, die tun halt das, was sie tun sollen.
Genau.
Und die Frage ist quasi, wie lange man damit cool ist, bis sie was Neues machen müssen. Mhm. So, und ich weiß also nicht, ob jetzt der also das Vierer war ja im Grunde das Dreier,
ja,
und das Primal war so ein bisschen das Vierer,
ja,
nur ohne Schießen,
ja,
mit Bogenschießen halt und Stechen und Monster, das rumläuft. Und
dann mit Uhrzeit halt.
Mit Uhrzeit. Mhm. Und mit Neanderthalers.
Also das
mit Uhrzeit.
Das
der Regel, das wäre das Killer-Feature, man konnte regelmäßig auf die Uhr schauen. Oh, hier, guck mal, so spät ist es schon, das war echte Uhrzeit. Mhm. Also, das war die echte Uhrzeit, die echt gerade ist. Bei Real-Life-Uhrzeit.
Also ich glaube, okay, Far Cry wird, ich weiß nicht, wenn das Far Cry, was jetzt kommt, nicht irgendwas bahnbrechend anders macht, dann muss da irgendwas passieren, weil sonst, glaube ich, läuft das nicht mehr lange. Und das soll ja jetzt wohl auch bei diesem neuen Assassin's Creed, was ja in Ägypten irgendwie spielt, kommen, weil dort haben sie ja wohl auch das Kampfsystem überarbeitet, dass es so ein bisschen Dark Souliger wird und paar mehr Mechaniken verändert und aber ja, sind jetzt nicht so die beiden Serien, wo ich jetzt sage, hey, da freue ich mich jetzt mega krass drauf. Wie gesagt, das hat mir persönlich bei der E3 auch ein bisschen gefehlt. Trotzdem sind da bestimmt ein paar Titel bei, die mein Geld fressen werden.
Definitely. Definitely. Das habt ihr alles von uns gehört, was man wissen musste zur E3, glaube ich.
Ist ein bisschen arrogant, aber ja.
Ich finde schon.
Okay, alles, einfach alles.
Ich finde schon.
Keinen anderen Podcast mehr hören.
Das definitiv nicht. Bitte alle Podcasts sofort canceln, die Abos. Ganz ehrlich. Das ist mir ein bisschen unangenehm, mit irgendwelchen anderen komischen Leuten auf eurem Handy rumzuhängen.
Wow.
So eng auf Handys immer.
Arrogant.
Wir haben wir so wenig Speicherplatz, die Dinger. Ne? Also wenn mal die mehr hätten, dann...
Hol dir doch einfach ein neues.
Luis.
Aha.
Was? Erzähl mal.
Was denn?
Cristiano Ronaldo muss in den Knast, weil er zu viel geweint hat.
Geweint hat?
Er weint ja nicht immer.
Der weint oft.
Es wurde nämlich in Spanien...
Weil Deutschland beschlossen hat, Moment mal, der ist Weltmeister geworden, das geht nicht. Die haben es beschlossen und haben gesagt, nee, der muss jetzt in den Knast, weil so machen wir das nicht. Kann nicht sein, dass er Weltmeister
ist. Der ist überhaupt nicht Weltmeister.
Ist er nicht Weltmeister geworden?
Nein, Deutschland ist Weltmeister.
Deutschland ist Weltmeister geworden, stimmt. Aber die gönnen ihm nicht mal einen zweiten Platz.
Deswegen hat er so viel geweint.
Deswegen ist er muss in den Knast kommen.
Ja, also jetzt wirfst du ganz schön was durcheinander.
Also ja...
Ein bisschen Witz zu machen für die Überleitung, das klappt halt nicht immer.
Nee, es ist ja auch okay. Also ich meine, du steckst...
Los, nix, hol ich mir mal ein Getränk. Nee, erzähl mal, ich höre zu. Ich wollte nur ein Getränk
holen. Ja, ist okay.
Darf ich Fragen stellen, Luis?
Du kannst gerne Fragen stellen. Also vorab, bevor ich sag's jetzt, ich gucke jetzt mal in die Kamera und beantworte, sag dabei dazu mal Folgendes. Ja, ich interessiere mich für Fußball. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber nicht mit allem. Und ich werde bestimmt auch ein paar Sachen falsch sagen.
Nee, du
und
musst dich dann nicht
noch rechnen. Weniger bin ich Steuerexperte. Aber ich habe mich ein bisschen belesen.
Je weniger wir uns rechtfertigen, desto mehr Hate-Kommentare kriegen wir.
Ja, aber weißt du, ich will ja auch mal Hate bekommen. Ich finde das ja cool.
Also Luis, ich habe heute gelesen.
Den einzigen Hate, den ich hier kriege, ist der von Johannes.
Ich habe heute gelesen.
Ja, wenn du dich rechtfertigst
vor. Hallo.
Wow,
dann kriegen wir auch kein Hate. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du musst sagen, ich bin Luis und ich weiß alles. Los geht's.
Ja, ich bin aber nicht Cristiano Ronaldo.
Der weiß doch nicht alles.
Der ist auch so überheblich. Weißt du? Ist einfach nicht mein Way of Life.
Leg mal los.
Ich habe heute gelesen, dass gegen Cristiano Ronaldo Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung erhoben wurden.
Richtig.
Und dass ein, ich glaube sogar Staatsanwalt, ne, gesagt hat, so wie der Stand der Dinge momentan ist, drohen ihm 7 Jahre Haftstrafe.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Dann habe ich gelesen, dass es sich um 14,2 Millionen Euros Steuerhinterziehung handelt.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Was mega heftig ist.
14,2 Millionen.
Und zwar, und da hattest du mir letztes Mal schon ein bisschen was erklärt, deswegen bist du heute hier und deswegen frage ich dich, weil der sein Geld über eine, ich glaube, es fiel das böse Wort, Briefkastenfirma in Irland verwalten lässt.
Ja.
Und damit richtig. Natürlich dann Steuern auch an der spanischen, am spanischen Fiskus.
Woher kommt das eigentlich? Das habe ich nämlich vorhin auch gelesen. Woher kommt das Wort Fiskus und was heißt das? Also ist das dann die Obrigkeit oder ist das das Gesetz?
Fiskus
oder?
Ist
also, lass uns das mal bitte ganz kurz klären, weil das ist ja ein Wort, was man auch mal, Fikus, ach so, der spanische also, Fikus.
Der Staat als Eigentümer des öffentlichen Vermögens.
Ah ja, okay, alles klar. Hätten wir es auch geklärt. Ja genau, also das genau das habe ich halt auch gelesen. Und das Witzige ist, dass die Meldung kam vor 2 oder 3 Tagen oder so. Mhm. Und ich habe die gelesen und ich dachte so, ach krass ey, jetzt haben diese Sachen, die dieses Football Leaks aufgedeckt hat, halt wirklich auch mal Konsequenzen. Also zumindest erstmal dem Anschein nach Konsequenzen. Mhm. Denn es gab ja auch schon vor 2 Jahren mal eine Verhandlung gegen Lionel Messi, der ja auch Steuern hinterzogen haben soll. Und
das habe ich
ja
auch gelesen. Da
ist ja nichts passiert.
Ja, weil der hat nämlich als Strafe 2 Jahre Haft kassiert, ist aber in Spanien noch nicht vorbestraft und somit ist die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, er muss nicht ins Gefängnis.
Okay, verstehe.
Und es handelt sich bei ihm bloß um 3,7 Millionen Euro oder so. Also ein kleinerer Teil als bei Cristiano Ronaldo. Achso, meine Frage ist jetzt, wie kommt's? Was geht da? Was geschieht?
Also es ist alle Informationen, die sich quasi jetzt so ein bisschen, die ich jetzt da habe und was ich mir da so an Wissen in der letzten Zeit so ein bisschen angeeignet habe, beruht quasi eigentlich auf einem Podcast, den ich gehört habe, nämlich den Rasenfunk-Podcast.
Shoutout.
Absoluter Shoutout, weil der ist wirklich großartig. Die haben drei verschiedene Formate. Die Schlusskonferenz, das Tribünengespräch und noch das dritte, das mir gerade nicht einfällt.
Die Stammkneipe.
Und dort behandeln sie halt, in der Schlusskonferenz wird immer der letzte Bundesligaspieltag besprochen und in dem Tribünengespräch und in diesem anderen Format, das mir leider gerade nicht einfallen will, wird immer ein dezidiertes Fußballthema behandelt. Mhm. Also es kann sowas sein wie TV-Rechtevergabe oder Doping im Fußball oder eben Football Leagues. Ich möchte jedem diesen Football Leagues Podcast empfehlen, denn dort wird grob angerissen, worum es bei Football Leagues eigentlich geht und was das ist. Mhm. Und man wird nett angeteased, sich quasi ein bisschen mehr reinzulesen. Football Leagues ist eine Plattform, so ähnlich wie WikiLeaks, die aus Quellen, die sie nicht nennen und auch nicht sagen, dass sie Hacker sind, also man vermutet, aber man weiß es nicht, die Daten beziehen aus der Fußballbranche. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Gerüchte oder sowas, sondern es geht wirklich um Dokumente von Spielerverträgen, von E-Mail-Verkehr, von
also richtig
Leak,
in 2017
ernster Leak, der so passiert. Teilweise sogar Leaks, die ins Privatleben der Spieler eingreifen. Man weiß halt nicht, woher das kommt. Das ist zum ersten Mal publik geworden, weil diese Seite ins Leben gerufen wurde, wo dann wirklich Dokumente veröffentlicht wurden von Spielern. Und man konnte das nachlesen, man konnte auf einmal sehen, wie viel ein Fußballspieler für einen Transfer auf einmal mehr verdient hat. Also wirklich Step by Step aufgeschlüsselt, wie viel bekommt der Spieler bei dem neuen Verein für eine Vorlage, für ein Tor und so weiter und so fort.
So klein ist es aufgeschlüsselt?
Ja. Ich habe mir das Buch dazu gekauft, Football Leagues, was auch in dem Podcast natürlich empfohlen wurde, weil der eine Autor, der dort mitmacht, das natürlich auch geschrieben hat und auch eingeladen wurde. Ich habe mir das geholt, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert hat und weil ich finde, dass wenn man sich für Fußball interessiert, auch eine Verantwortung hat, eben solche Sachen zu wissen und vor allem nicht immer nur das Schöne an dem Sport zu sehen, sondern eben halt leider auch dieses organisierte Verbrechenskonstrukt, was dahinter steht. Denn was nichts anderes ist es im Prinzip. Um jetzt aber mal wieder zurück auf die Frage zu kommen, die du eigentlich gestellt hast, was muss man erzählen? Oder soll ich erst mal erzählen, was Football Leagues ist? Weil das vielleicht auch noch gar nicht so verkehrt. Also sie leaken halt Daten und Football Leagues hat dem Spiegel irgendwann mal ein Datenpaket zukommen lassen von 1,8 Gigabyte. Was so im Schnitt so umgerechnet 18, irgendwas Millionen Dokumente sind oder 1,8 Millionen Dokumente. Und die haben dann Step by Step als Stories gepublished, die sich damit beschäftigen, unter anderem eben auch diese Ronaldo-Geschichte. Mhm. Das war ja schon, also das Gerücht gab es schon eine Weile und jetzt hat es offensichtlich Konsequenzen gehabt. Was Spieler und nicht nur Cristiano Ronaldo tun, ist, sie geben ihre Bildrechte, also ihre Vermarktungsrechte, geben sie an eine Firma, die nicht in dem Land sitzt, in dem sie arbeiten, sondern zum Beispiel auf Irland, weil dort der Steuersatz von 12, irgendwas oder 13, irgendwas relativ günstig ist. Mhm. Und somit wird quasi die Steuer nicht in Spanien abgerechnet, sondern in Irland. Und somit schleusen sie ja quasi die Steuereinnahmen, die sie eigentlich ja in Spanien tun, quasi ja übertragen sie
woanders. Also in dem Land, wo sie gerade spielen quasi.
Genau. Das macht jetzt Cristiano Ronaldo nicht nur mit einer Firma auf Irland, sondern der hat dann auch noch auf diesen British Virgin Islands irgendwo, hat er dann auch noch so eine Briefkastenfirma, die dann der Bios daherkommt und so hat er so ein ganzes Netzwerk quasi von Firmen, die irgendwie seinen ganzen Einkünfte irgendwie so waschen, dass am Ende so möglichst brutto wie netto am Start ist.
Ja.
Natürlich sind da jetzt noch eine ganze Menge Details da mehr dahinter. Wie genau das jetzt funktioniert, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Dafür bin ich einfach kein Steuerexperte. Fakt ist aber, und das hat mich nämlich ein bisschen gewundert, dass ich der Meinung bin, dass es nämlich mal ein Gesetz in Spanien gab, wo quasi alle Einnahmen, die jemand außerhalb von Spanien macht, Spanien gar nicht interessieren. Also das war dann so den Bier. Da haben sie es quasi so ein bisschen legitimiert. Das wurde dann aber irgendwann eingestellt. Und dann haben sie so ein Jahr so Schonfrist bekommen, quasi so, also dort, wo das dann noch galt.
Ja gut, okay. Aber Cristiano Ronaldo spielt in Spanien, er spielt für Barcelona, ja, oder ja, nicht?
Also für Real Madrid.
Für Real Madrid, okay, sorry. Dann verdient er ja da Kohle. Also geht es, dann ist ja, dann hat es ja mit diesem Gesetz, also weißt du, was ich meine? Wenn ja, das Gesetz gilt, was ein Spieler außerhalb von Spanien verdient, wenn er in England gespielt hat, was er da verdient, interessiert ihn nicht, aber jetzt spielt er halt in Spanien.
Deswegen, also fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Kann auch sein, dass ich da irgendwie so ein bisschen was durcheinander bringe, denn also in dem Buch werden so viele Zahlen und Gesetze gedroppt, dass man da auch gerne mal durcheinander kommen kann.
Glaube ich.
Das große Ding, was ich nämlich, was mir das Buch nämlich noch nicht erklären konnte, ist, dass darüber noch so ein bisschen gestritten wird, ob das jetzt denn nun schlimm ist, weil es gibt solche Fälle in dem Größenstil einfach nicht. Also es wird halt quasi nicht, wurde noch nie gesagt, ja, das ist illegal, wenn du deine Steuern an eine andere Firma, also wenn die Einnahmen bei einer anderen Firma landen und sie dort aber versteuert werden, aber nicht in dem Land, in dem du arbeitest. Das ist noch so ein bisschen das Dubiose an der ganzen Geschichte.
Jetzt generell oder für Spanien und Cristiano Ronaldos Fall?
Generell.
Aber bei uns, auch Fußballbeispiel, Uli Hoeneß ist da auch wegen Steuerhinterziehung in den Knast gewandert, oder nicht? Hat er nicht genau das Gleiche gemacht? Hat er nicht auch Geld in die Schweiz verschifft quasi?
Also im Grunde, ich bin jetzt auch wirklich kein Experte in Steuerhinterziehung, aber im Grunde leider offensichtlich.
Warum?
Also was ich immer so ein bisschen interessant finde, ist, es gibt da halt eine moralische und es gibt also eine ethische Frage und es gibt eine
gesetzliche
Frage. Die moralische Frage ist mal so, die man so stellen dürfte, wenn du Geld verdienst, du hast Geld, du bekommst, hast Einkommen, wie viel Energie und wie viel Ressourcen darfst du drauf verschwenden oder verwenden, um quasi deine Steuerausgaben, sag jetzt mal, zu optimieren. Ja, es gibt ja Steuergesetze und du kannst natürlich irgendwie, kannst Dinge absetzen, du kannst irgendwie, genau wie das ist, quasi die Einnahmen nicht privat haben, sondern du kannst eine Firma gründen und kannst es darüber abwickeln, hat auch andere Vorteile und andere Nachteile. Und es gibt quasi ganz, ganz viele Möglichkeiten, irgendwie von dem faktischen Geld, was man bekommt, irgendwie dafür zu sorgen, dass man relativ wenig Steuern bezahlt. Und das ist quasi mal so eine gute, ab welchem, weil jeder, der ja, also mal so ganz blöd gesagt, jeder, der ja im Grunde eine Einkommenssteuererklärung macht jedes Jahr, um irgendwie von seinem Lohn, was er da Lohnsteuer bezahlt, was zurückzubekommen, der macht es ja auch. So. Und dann ist halt die Frage, an welchem Punkt ist es quasi moralisch falsch? Und da kann man jetzt irgendwie sehr links unterwegs sein und sagen, naja, wenn du viel Geld verdienst, sollst du auch viel Steuern bezahlen, auch mehr quasi prozentual mehr bezahlen als jemand, der wenig Geld verdient. Es ist halt ethisch schwierig, weil nur Leute, die viel Geld und viel Ressourcen haben, überhaupt sich irgendwie eine Armada an Steuerberatern Zugang zu gewissen Möglichkeiten bekommen, um überhaupt also ich kann keine Firma gründen auf den Cayman Islands, da spricht keiner mit mir,
klar,
und mein Gehalt da irgendwie darüber irgendwie, auch wenn ich es vielleicht faktisch könnte, rein praktisch kann ich es nicht. Und das ist halt nur eine gewissen Elite möglich. Und der Hoeneß hat meines Wissens halt auch viel, ich sag jetzt mal ganz Bild.de-mäßig gezockt. Der hat halt auch viel spekuliert und hat da irgendwie Gewinne eingefahren, die er irgendwie versucht hat zu verschleiern und irgendwie nicht so klar zu öffnen. Ja, also dann gibt's da so Themen wie, du hast ein Konto in der Schweiz und dann auf einmal ist das Geld, was da ankommt, irgendwie nicht mehr für den deutschen Fiskus einsichtig. Und dann kannst du halt sagen, ja, nö, habe ich nicht verdient oder nö, kam da nicht an oder so.
Vor allem, weil es in seinem Fall ja auch noch so ist, dass ja immer noch nicht geklärt ist, inwiefern nicht nur er betroffen ist, sondern inwiefern er auch noch den FC Bayern München quasi dort mit drin verstrickt hat, was bis heute ja nicht geklärt ist.
Und die Sache, die quasi versucht nachzuweisen, ist nicht, jemand hat da irgendwie versucht, Steuern nicht zu bezahlen, sondern jemand hat bewusst quasi Gelder oder Einnahmen irgendwo hingeschoben oder bewusst Annahmen gemacht oder Konstrukte gemacht, um quasi das, was er hätte eigentlich bezahlen müssen, nicht zu bezahlen.
Genau, das wollte ich, also
das ist ja quasi da, wo es quasi so ein bisschen illegal wird.
Genau, also, das ist ja meine eigentliche Frage. Ich meine, wenn man weiß, Cristiano Ronaldo spielt in Spanien, ja, der ist dann wahrscheinlich da gemeldet, weil er da auch lebt, so. Das heißt, ich denke mal, wenn man irgendwo gemeldet ist, dann hat man nach den Gesetzen zu handeln, wie sie dort existieren, wo ich gemeldet bin, wo ich mein Geld verdiene, wo ich mein Geld anlege, whatever. Das heißt, wenn Spanien sagt, es ist per Gesetz nicht cool, dass du dein Geld woanders hingibst, um hier die Steuern zu umgehen, dann ist für mich scheißegal, ob es eine ethische Frage gibt, dann ist halt illegal.
Darf ich vielleicht ganz kurz mal zwei kurze Passagen hier rezitieren, die das Ganze ein bisschen klarer werden lassen. Ronaldo greift zur Optimierung seiner Finanzen auf eine Unsitte zurück, die man seit Jahren bei großen multinationalen Unternehmen wie Google, Apple, Starbucks oder Amazon beobachten kann, den Steuertourismus. Solche weltweit agierenden Unternehmen senken ihre Abgabepflicht über Firmenniederlassungen in Niedrigsteuerländern. Durch diese Geldschleuserei werden der Allgemeinheit jedes Jahr Milliarden entzogen. Es ist ein urkapitalistischer Trieb, aus mehr noch mehr zu machen. Politiker vieler westlicher Länder kämpfen seit Jahren gegen diese Art der Steuerflucht. Aber sobald sie eine Abgabeoase trockengelegt haben, entsteht an anderer Stelle gern auf irgendwelchen Inselgruppen zwei neue. Also so viel zu diesem altbekannten Prinzip. Vielleicht noch als Anhang, dass jedoch auch Fußballer so agieren wie große internationale Unternehmen. Das ist neu und besorgniserregend. Und dann noch mal zu dieser Sache, wie das mit den Bildrechten läuft. Das ist nämlich so, da wird nämlich auch noch mal ein Unterschied gemacht. Bildrechte dagegen sind eine andere Sache. Unter diesem Begriff fassen Juristen alles zusammen, was Fußballprofis mit ihrem Namen, ihrem Gesicht, ihrer Stimme, ihrem Autogramm verdienen. Meist also mit Werbung. Aber auch zum Beispiel mit den Stickerfotos, die Kinder in ihre Panini-Hefte kleben. Wenn es um Werberechte geht, werden Steueranwälte zu Künstlern, die komplizierten Labyrinthe bauen, durch die das Geld läuft. Finanzbeamte, die ihm hinterherlaufen wollen, verirren sich da schnell. Die Sache läuft im Groben und Ganzen so. Sein Gehalt muss der Profi zum Spitzensteuersatz versteuern. In vielen Ländern sind das um die 50%. Das tut weh. Von Werbeerlösen bleibt dagegen weit mehr übrig, wenn man es richtig anstellt. Dafür überträgt der Spieler seine Werberechte auf eine Firma, die für ihn arbeitet, irgendwo in Irland. Sie kassiert dann seine Einnahmen, wenn es für ein Müsli-Riegel oder ein Deo in die Kamera strahlt. So wie bei Firmen üblich, geht von diesen Einnahmen dann nur die Körperschaftssteuer ab.
Richtig.
In Irland, einem beliebten Standort für solche Bildrechtefirmen, sind das schlanke 12,5%. Also nur nochmal, um das genau nochmal zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, also er wird ja auch in dieser Anklage, wird er nur für diese Hinterziehung dieser Bildrechte belangt. Okay. So, und darum geht es halt eigentlich, dass er die eben woanders abgeführt hat.
Und nicht in Spanien.
Nicht in Spanien, was jetzt auch wieder diese Sache widerlegt, wo ich dachte, dass das noch
und
nicht
da erklärt wir, ist. Und da wir ja keine Rechtsexperten sind, würde ich den Bereich schnell verlassen. Aber jetzt kommt quasi die Frage, die du in der ersten Passage am Schluss stand, irgendwie so ein bisschen auf. Und das finde ich den eigentlich, also für mich, ich bin da ja ein bisschen wieder das Arschloch hier in der Runde, ja.
Das aber, ist nichts Neues.
Genau dieser Satz, den finde ich eigentlich am witzigsten. Und zwar, dass Spieler so agieren wie multinationale Konzerne, ist neu und besorgniserregend. Und also, das sind Einzelpersonen, die ein Schweinegeld verdienen. Und Einzelpersonen, die ein Schweinegeld verdienen, agieren genauso wie ein Einzelunternehmen, was ein Schweinegeld verdient. Klar. Das ist vollkommen egal, ob das Fußball ist, ob das Schauspieler sind, ob das Politiker sind, ob das, keine Ahnung, irgendwie Angestellte von großen Unternehmen sind, ob es was auch immer. Also Leute, die viel Geld haben und viel Geld verdienen, die agieren so. Warum sollte das, also genau das ist die Frage, warum geht man davon aus, dass es bei einem Sportler oder bei einem Fußballer, der ist ein Sportler und der macht das für den Sport und das ist irgendwie die große menschliche Herausforderung, sich gegenseitig zu challengen und rauszufinden, wer der Beste ist, aber es ist halt auch eine fette Industrie und das an sich ist ja jetzt erstmal kein Riesendrama. Was ich halt immer so ein bisschen spannend finde, ist diese Illusion dahinter. Jetzt machen das die Fußballer auch noch. Weißt du, so, jetzt, so weit sind wir schon gekommen. Der Ronaldo macht jetzt auch noch. Warum soll es der Ronaldo nicht machen? Also warum steht jemand, der ein Sportler ist, also scheinbar in einer anderen moralischen Pflicht wie ein Großkonzern. Ja, Großkonzerne sind Aktionäre und da hat man so das Gefühl, das ist so eine anonyme Masse, die so über uns hinweg agiert, ja. Und bei einem einzelnen Person ist es einfach. Also, aber Ronaldo, ja, ist ja nicht alleine. Also Ronaldo, die Person, ist ja im Grunde ein Unternehmen. Der hat ja Angestellte ohne Ende, wahrscheinlich nicht wenig, die irgendwie alles Mögliche für ihn optimieren und organisieren und irgendwie tun. Und dann hat er halt auch Leute, die dafür sorgen, dass er halt wenig Steuern bezahlt. Also Ronaldo hat sich ja nicht eines Tages überlegt, was eine geile Idee wäre, wenn ich eine Firma gründe. Da hat ihm irgendein Vogel erzählt,
also, und dann
hat
er das gemacht. Das ist das Ding. Ich glaube, du wirst keinen von diesen Spielern fragen können, selbst wenn sie dir eine ehrliche Antwort geben würden, würde die halt sagen, du, ich habe davon gar keine Ahnung, was die da machen. So. Ja. Ich verstehe nur gerade nicht, du willst niemanden in Schutz nehmen, aber wen nimmst du jetzt in Schutz? Sagst du jetzt auf einmal, da wird mit zweierlei Maß gemessen, so jetzt steht der Fußballer auf einmal in der Schusslinie, obwohl das ja alle Unternehmen auch machen?
Also ist der Skandal, dass wir eine prominente Person haben, die Steuern hinterzogen hat?
Nee.
Oder ist der Skandal, dass es ein Fußballer ist, der Steuern hinterzogen hat?
Ich glaube, also der Skandal ist eher, dass ein Mensch, der so sehr in der Weltöffentlichkeitswahrnehmung steht und dem der Pöbel so sehr zujubelt und der so sehr hinter ihm steht, für etwas nicht belangt wird, für das jeder, der ihm zujubelt, wahrscheinlich nie wieder aus dem Knast rauskommen könnte, in der Wahrnehmung des
extrem, aber
in der Wahrnehmung des einfachen Menschen.
Also ist es schon einfach, es ist trotzdem so, dass man sich denkt, dass man sich denkt, der Typ kann auch richtig gut Fußball spielen. Und hat es dadurch geschafft,
steinreich zu werden.
Hat es dadurch geschafft, quasi eine Prominenz und einen Bekanntheitsgrad zu bekommen und wird auch in irgendeiner Weise als Vorbild und als Persönlichkeit gesehen, die was wert ist. Ja. Und auf einmal stellt man fest, der ist quasi eigentlich auch nur einer von den reichen Ganoven. Und das ist so das Ding, da ich kein Fußballfan bin, habe ich das nie in irgendeiner Weise angezweifelt. Also für mich ist es ganz klar, dass Fußballer, also dass, warum soll es bei denen anders sein wie bei jemandem?
Pass auf. Also warum ich mit dem Thema überhaupt angefangen habe, also es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die mir so egal sind wie Cristiano Ronaldo. Damit möchte ich schon mal anfangen. Aber die Sache ist halt, dass ich denke, dass es schon ein interessanter Punkt wäre, wenn der jetzt verurteilt wird und sagen wir mal, der muss tatsächlich für 7 Jahre in den Knast. Sagen wir mal, es kommt so. Was ich schon mal irgendwie nicht glaube, aber sagen wir mal, es würde so kommen.
Glaube ich nicht passieren, aber ja.
Dann finde ich es schon krass, dass wieder, und wie gesagt, ich bin auch nicht verwundert darüber, dass er das gemacht hat und dass es so ist. Ich finde es schon schade, dass wieder so ein Stück der ist ja sowas wie ein Idol für richtig viele Leute, für alle fußballbegeisterten Kinder ist es das Ziel zu sagen, ich würde gern irgendwann mal so krass werden wie Cristiano Ronaldo, so viel Geld verdienen, überall zu sehen sein, so geilen Fußball spielen können, so viele Spiele machen können. Und dieser Zauber, der wird halt auch wieder einfach genommen, so, weißt du?
Verstehe ich.
Als Uli Hoeneß in den Knast gegangen ist, da war das für mich irgendwie greifbarer, weil er halt Manager ist.
Ja,
und dass ein Manager auch mal sich vermanagt und dann dafür gerade stehen muss, ist so ein bisschen so, ist halt so ein Ding.
Verstehe ich.
Aber Cristiano Ronaldo, und wie gesagt, mich wundert nicht der Fakt, dass es passiert, also dass er es macht und dass es funktioniert oder jetzt auch von mir aus nicht funktioniert, sondern muss das denn sein? Weißt du, was ich meine?
Das ist ein bisschen wie wenn jetzt Donald Glover irgendwie wegen Steuerhinterziehung ankommt.
Das wäre halt so.
Ich dachte, du bist ein cooler Typ.
Also,
weil man grundsätzlich schon sagen kann, so, da ist man wieder bei der moralischen Frage, ja?
Genau, ich finde nämlich,
die kommen alle zu dir und sagen, du merkst also, es kann ja wohl nicht wahr sein, irgendwie einen Typen, den ich sehr verehre, aus verschiedensten Gründen, ist ja zum Beispiel George Harrison, einer von den Beatles, der vor langer Zeit gestorben ist, finde ich einen coolen Typ. Und der war aber schon immer, der war so ein Anti-Staatstyp und der hatte ja auch irgendwie Taxman, mal einen der ersten Songs, die er gemacht hat, und es war, der hat ihn schon immer angepisst, dass er so viel Steuern bezahlen muss. Der fand das immer assi. Okay. Ich verdiene mein Geld und die nehmen mir so viel weg. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich dann so als romantischer Linker halt immer denke, naja, aber Staat und Gemeinschaft und du kannst halt was, warum bist du nicht fähig zu teilen so? Und dann kann man ja irgendwie über das politisch diskutieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es gibt ja immer den Moment, und das kann mir keiner erzählen, es gibt den Moment, du verdienst ein Schweinegeld. Und dann kommt irgendwann so ein Typ und sagt, okay, mit deinen Finanzen und bla, dann müssen wir ein Häuschen kaufen und ein bisschen gucken und ein bisschen anlegen und ein bisschen dafür sorgen, dass du nicht alles für Nutten ausgibst und so, was weiß ich. Ja, 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 alles klar, alles klar, alles klar. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo jemand sagt, und wir haben da dieses super Steuersparpaket, was wir immer anbieten, das macht der was auch immer, der Lothar Matthäus macht es auch, mir fällt gerade mal
Fußball. Ja, ich verstehe dich.
Wie immer. Ja, und der andere macht es auch und das ist so ein Klassiker und irgendwie man quatscht irgendwie mit seinen Kollegen, so wie machst denn du das eigentlich, weil man ist ja neu in dem Business, man fängt da irgendwie an, ach so krass, macht das auch schon, ach heftig. Und es gibt den Moment, wo du dich als erwachsener Mensch, gerade mit diesem Erfolg, dir das anguckst und sagst,
ich hab keinen Bock drauf.
Wir versuchen es. Es ist ein bisschen schmierig, ist ein bisschen eklig, aber damit könnte ich mir 13 Millionen, 3 Millionen sparen und die kann ich mir irgendwo hinlegen und die 3 Millionen hätte ich ganz gern. Klar. Und diese Entscheidung kommt irgendwann. Und man kann sagen, ich will quasi soft Steuern zahlen. So, ja, mein Gott, das fände ich schon wichtig, aber darauf muss ich wirklich keinen Wert legen. Oder man kann sagen, ich gebe keinen Cent zu viel hin.
Das ist ja.
Und diese Entscheidung kommt irgendwann. Und das ist, finde ich, das ist quasi die Entscheidung, die man ihm so mal so moralisch vorhalten
kann. Das ist ja genau der Knackpunkt. Also, aber mach du erstmal, Paul, dann.
Die Sache ist ja auch, ich kann es verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass Cristiano Ronaldo ein böser Mensch ist, der sich, wie du schon eben, oder vorhin so beispielhaft meintest, sich irgendwann hingestellt hat und gesagt hat, so, jetzt fick ich aber Spanien richtig, indem ich da keine Steuern bezahle. Natürlich würde es nicht so gewesen sein. Natürlich würde es so gewesen sein, dass irgendwann jemand kam und meinte so, na, pass mal auf, und wie du eben gerade beschrieben hast. Aber dann habe ich so diesen naiven Gedanken im Kopf, der mir sagt, so, Dude, habe ich heute in einem Artikel gelesen, der hat in den letzten 12 Monaten 89 Millionen Euro verdient. Wo ist denn die Notwendigkeit zu sagen, davon möchte ich so viel wie möglich behalten?
Richtig. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Also ich habe nicht das Gegenteil gesagt. Dieser Moment kommt, wo Leute dir das anbieten und du dir diese Frage stellst, aber es gibt diese Situation, wo du dir als Person die Frage stellst, mach ich's oder mach ich's nicht? Ja,
also,
und sie entscheiden sich so, ich mach's, und das ist das moralisch Verwerfliche. Also das ist das, was ich scheiße finde, dass sie beschließen, scheiß drauf, die 17 Millionen, die will ich auch am
Banken. Ja, wahrscheinlich wissen sie es zu dem Moment der Entscheidung gar nicht mal besser. Wissen gar nicht, dass es moralisch
verwerflich ist. Das ist dann dumm.
Aber das genau, ist ja gefährlich, weil ja. Das ist ja wahrscheinlich nicht seine Schuld, sondern irgendjemand kam
und es ist seine Schuld.
Ich erkläre dir.
Nein, es ist seine Schuld, weil er ist ein erwachsener Mann.
Ja gut, aber vielleicht hat er nicht verstanden, was er da macht.
Aber das ist genau das Ding. Wenn du auf diesem Level mitspielst, dann musst du dir das irgendwann erklären lassen. Klar. Du hast die Verantwortung. Klar. Du verdienst diese Schweinekohle und dann musst du dir das angucken. Und wenn es ätzend ist und es nicht dein Ding ist, dann musst du dir Leute holen, denen du vertraust, die zu dir sagen, pass auf, das ist so und das ist so. Das wäre nicht so cool, so wie ich dich kenne, glaube ich, dass das nicht dein Ding wäre. Oder, das ist genau das Richtige. Aber du kannst nicht sagen, ja huch, das ist dann, ich bin reich geworden und es machen alle und oh nein, jetzt habe ich das auch gemacht. Ja, es machen alle, aber du bist derjenige, der irgendwann beschlossen hat, ich mach's auch.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also ihr seid jetzt genau an der Diskussion angelangt, worüber man jetzt halt streiten kann. Ja. Also zum einen, klar, es darf nicht oder kann, sondern es muss eigentlich rechtliche Konsequenzen haben, denn er ist schuld an diesem Vergehen, das ist Fakt. Wird es Konsequenzen haben? Wahrscheinlich nein. Denn,
ja, es wird schon Konsequenzen
haben. Es wird Konsequenzen haben,
sieben Jahre in Knast
wandern. Aber er wird nicht 7 Jahre in Knast wandern. Und man spricht da gerade von einer Strafezahlung von 26 Millionen Euro, die er zahlen muss und in den Knast muss für 7 Jahre.
Ja.
Was, mein Gott, dann zahlt er halt nochmal 20 drauf. So, ja. Ne? Und das finde ich, das zeigt das Buch ganz gut, dass es immer diese Zahlen, ja, diese unvorstellbaren Zahlen, mit denen er jongliert wird. Also müsst ihr euch vorstellen, da steht drin, er hat, glaube ich, im Jahr 2015 oder 16 hat er 32 Millionen Euro nur mit Werbung gemacht. Und da bin ich dann auch bei Paul, wo ich halt sage, muss ich jetzt von den 32 Millionen noch jeden kleinen Cent und jeden kleinen Euro noch retten, damit ich noch so viel wie möglich davon habe? Jetzt mal ungeachtet von dem Argument, was du gebracht hast.
Nein, da bin ich. Ja? Welches Argument habe ich dir gebracht? Ich habe genau das Gleiche gesagt.
Du meintest doch, dass du dann an dem Punkt bist, wo dann jemand zu dir sagt, hey, wir machen das so.
Nee,
das meinte ich halt.
Nee, aber der Punkt kommt, aber er trifft die Entscheidung. Er ist verantwortlich
dafür. Ich glaube, ja, er hat die Entscheidung irgendwann getroffen. Er denkt da wahrscheinlich gar nicht mehr dran.
Also nochmal, um das nochmal ganz klar zu stellen. Ich bin voll und ganz der Meinung, dass es moralisch verwerflich ist und dass er das nicht hätte, nicht hätte tun sollen. Mein ursprüngliches Argument von vorhin war nur, warum ist es bei einem Fußballer ein anderes Thema als bei jedem anderen?
Ah ja, genau, perfekt. Darauf wollte ich jetzt hinaus.
Ja.
Okay, dann hätten wir es geklärt.
Gut.
Alles gut. Ich weiß auch nicht, was hier heute los ist. Irgendwie ist hier so Spannung.
Nee, ist überhaupt keine Spannung.
Ja, doch.
Du siehst immer die Spannung, aber da ist gar keine.
Hm.
Paul,
das ist, nee. Dass das dann immer in die Relation gesetzt wird, wo arbeitet dieser Mann und für wen ist der Vorbild? Und er arbeitet, er kommt aus einem Land, in dem die Jugendarbeitslosigkeit bei über 20% liegt und er arbeitet in einem Land, wo die generelle Arbeitslosigkeit auch die 20% kratzt. Und das ist nämlich dann der Punkt, wo man sich dann halt seiner Position als Weltstar, ja, als jemand, der für, ey, das klingt jetzt super, super klischee-mäßig und super pathetisch, aber für jemanden, der Vorbild in südamerikanischen Slums ist und dass deren einzige Hoffnung ist, dass sie da rauskommen, Fußballer zu werden, ist, sollte man sich vielleicht schon mal da, sollte man da vorher drüber nachdenken, auch wenn das vielleicht beides gar nichts miteinander zu tun hat und auch wenn sich der kleine Junge in Südamerika halt denkt, ist mir doch scheißegal, was der mit seinem Geld macht. So, ja, weiß ich, aber das sind so globale Verknüpfungen, die ja dann doch was miteinander zu tun haben. Und das allein ist ja auch nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Fußball-Business, der einfach nicht richtig ist. Also,
ja.
Und wir reden da gerade von, was war jetzt die Summe, 15 Millionen oder so?
Ja, 15.
Das ist ja im gesamtfinanziellen Sinne, im Fußball umgesetzt wird, ist es ja ein Rattenschiss.
Ja gut, das ist so, ne? Ja.
Aber nur um das in Relation zu setzen, worum es da geht und worum es dann im gesamten Fußball noch geht, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass man als derjenige, der hört, er hat 15, irgendwas Millionen Steuern hinterzogen und das dann halt auf sich zurückkoppelt und sich so denkt, wenn ich vielleicht 50 Euro hinterziehe oder ein paar hundert, was dann mit mir passieren würde, aber was ihm vielleicht nicht passiert. Oder wenn man es auch an diesem Beispiel von Hoeneß zum Beispiel auch sieht, der auch, wie hat es ein Kumpel von mir so schön gesagt, der für 1,5 Jahre in eine Pension musste. So, ich glaube, das ist der große Knackpunkt an der Geschichte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich verstehe das mit dem moralischen Vorbild und mit dem Vorbild an sich und dass es dadurch sehr getrübt wird. Verstehe ich. Und
trotzdem ist es den Menschen ja egal. Also niemand wird auf einmal anfangen, Cristiano Ronaldo deswegen zu hassen.
Ja, aber es wäre ja eigentlich richtiger, ne? Also
ja,
das ist ja das, was ich vorhin meint. Also worauf meine Frage eigentlich abzielt, ist halt so, was ist der Effekt, wenn der jetzt halt wirklich in den Knast wandert? Ist das ein gutes Zeichen? Also meinst du, es bewegt was? Oder sind halt so, ist halt dann doch eher der Konsens so, naja, irgendwie war es allen klar, aber keiner wollte es aussprechen.
Also du meinst, wenn er in den Knast wandert? Mhm. Also,
weil ich fände es halt richtig, wenn er wirklich bestraft wird, aber die Frage ist halt, weil du hast es so schön umschrieben, machen wir die ganzen kleinen Kinder in den brasilianischen Slums kaputt? Oder macht er damit die ganzen kleinen Kinder kaputt? Oder?
Nee, also zum einen, also das bezieht sich jetzt wieder auch auf das Buch, weil dieser derjenige, mit dem der Spiegelredakteur zu tun hat von Football Leaks, dieser John, also John Doe quasi, der ist super frustriert, so wird es in dem Buch geschildert, weil halt quasi das sind einfach die krassesten sportjournalistischen Aufdeckungen der jüngeren Geschichte. Das ist zu vergleichen mit den Panama Papers so. ja. Und auch die hatten ja kaum Impact. Also ja, wer hat sich denn danach noch drum um, also wen interessieren die Panama Papers jetzt noch in der Politik öffentlich
ja,
oder in den Nachrichten?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon, dass die das, ich glaube, weil das gerade bei Steuerhinterziehung es ein anderes Thema ist. Weil Steuerhinterziehung ist, da ist ein Aspekt dabei, bei vielen Skandalen gibt es im Grunde nur den Aspekt, dass quasi die Öffentlichkeit empört ist. Ja, um Gottes Willen, wie konnte man das tun? Bei Steuerhinterziehung gibt es noch einen zweiten Akteur und das ist quasi der Staat. Und was man ja ehrlicherweise sagen muss, der Staat sorgt dafür, dass wenn man gegen das Gesetz verstößt, dass man dafür bestraft wird. Aber bei Steuerhinterziehung, da fackelt der Staat echt nicht viel. Also es ist nicht so, dass der Staat sagt, naja, komm, das war jetzt der Hoeneß, da hat er mir Geld hinterzogen. Nee. Wenn die irgendeinem nachweisen können, dass der Kohle hinterzogen hat, dann tun die den richtig ficken. Aber richtig. Und das werden sie mit Ronaldo genauso machen. Und das ist, also ich glaube nicht, dass das quasi unter fadenscheinigen Erklärungen, weil man es halt fallen lässt, der Typ da durchkommt. Ich glaube, wenn deine Rechnung offen ist, dann muss er die bezahlen.
Sicherlich.
Weil genau das für so ein Staatsorgan extrem wichtig ist, um klarzumachen, die eine Sache, da fackeln wir nicht lange rum, weil darauf basiert ja die ganze Idee, dass wir hier rumlaufen. Ja. Wenn ihr uns die Kohle wegnimmt, dann macht der Staat irgendwann auch nicht mehr viel Sinn. Das heißt, da ist quasi, weißt du, das ist meins und anderes. Und deswegen glaube ich, also bin ich da überzeugt, das funktioniert. Und ich glaube nämlich auch nicht, dass bei Steuerhinterziehung jemand wie Ronaldo weniger bestraft wird wie unser Nachbar. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass bei Steuerhinterziehung ist es wirklich so, dass es da relativ radikal zugeht und dass da alle irgendwie dran sind. Klar kann sich ein Ronaldo andere Anwälte leisten und er kann sich da irgendwie besser rausreden. Hat da ja logisch, aber die haben das Konstrukt ja gebaut, dass wenn es auffliegt, dass er da irgendwie.
Aber die Sache
ist, also das ist ja schon quasi Teil des Spiels. Aber
die Sache ist ja auch immer noch, das hat Luis ja auch schon angesprochen, bei so jemandem, der so viel verdient wie Ronaldo oder einer großen Firma, hast du halt immer auch noch die Möglichkeit zu sagen, vielleicht kann man sich auf einen finanziellen Ausgleich einigen, den der Nachbar die Möglichkeit dann vielleicht nicht hat.
Das ist vollkommen
richtig. Der dann vielleicht also, sagt, okay, ich habe so und so viel Kohle hinterzogen,
das ist vollkommen
kann ich jetzt aber auch nicht aufbringen.
Das ist vollkommen
richtig. Ja, dann wird halt entweder erstmal alles gefändet und wenn das nicht reicht, dann sitzt
er
halt.
Wirklich, das richtige Zeichen wäre halt, dass er in den Knast geht, so, wenn er diese Strafe... wenn er die verdient hat, soll er die bekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Cristiano Ronaldo im Gefängnis erleben werden. Das wird nicht passieren.
Krass.
Weil, also, man darf da auch nicht
vergessen, auch ein geiles Videospiel.
was das für ein
Way out.
Was das für ein...
Oder FIFA-Knast.
Ich meine, der ist die fucking Werbefigur neben Lionel Messi für den Fußball. Der ist auf dem kommenden FIFA-Cover drauf.
Wollte sagen, so. Der ist
auch und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich jetzt sogar argumentieren würde, dass dann die Strafe verhältnismäßig sogar härter ist, weil wenn mein Nachbar seine Steuern nicht bezahlt, dann muss er die zurückzahlen und muss eine Strafe bezahlen. Dann bezahlt er die, dann ist es gegessen. Wenn Ronaldo in Knast gehen muss, wegen Steuerhinterziehung, dann verliert der nämlich auch mal ratzfatz die Lebensgrundlage, auf der er, also Lebensgrundlage ist jetzt ein bisschen
blöd, ich verstehe, aber was meinst
du? Da wird ihm gleich mal direkt der Hahn zugedreht, weil dann sagt Adidas oder Nike oder wer auch immer da irgendwie sein Homie ist, ich glaube Nike, ne? Sagen dann mal schnell so, nee, der Ronaldo kommt nicht mehr so gut auf unseren Fußboden.
Naja, und vor allen Dingen
haben wir keinen Bock drauf. Und dann ist quasi eigentlich die Strafe noch härter, weil man ihm auch dadurch die Karriere, in Anführungszeichen, was kann er
spielen, Fußball? Naja, aber vor
allem. Also seine Karriere natürlich auch da irgendwie zudreht, ja, und das ist natürlich eine andere Ebene, als du musst es nur zurückzahlen.
Und wenn der 7 Jahre weg ist, dann braucht er halt sich beim Fußball auch nicht mehr blicken lassen.
Dann ist das Thema
so.
Erledigt.
Also wer will dann nur noch mit ihm spielen?
Genau,
ja, vielleicht. Gibt es eigentlich so ein Fußballteam, wie beim Basketball gibt es doch die Harlem Globetrotters, ne? Gibt es sowas beim Fußball auch?
Kommt jetzt die Bayern. Kommt jetzt, ach komm.
Voll nicht, Alter.
Kommt jetzt mit dem neuen FIFA gibt es irgendwie so eine Weltauswahl mit Pelé
und ja, aber Maradona. Ich meine in echt,
nicht so, in FIFA. Nee. Glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Zu teuer.
Wahrscheinlich haben die auch einfach alle keinen Bock.
Wahrscheinlich.
Aber sind denn bei den Harlem Globetrotters sind die ja jetzt auch nicht, also da sind schon gute Basketballer, bestimmt definitiv.
Ich glaube, die Harlem Globetrotters ist vor allem so eine fast schon artistische Gruppe,
genau,
also die eher jetzt, so eine Entertainment draus
da macht. Ist jetzt auch, wäre auch, also da wird jetzt auch nicht ein Michael Jordan irgendwann
mal. Wäre halt auch markentechnisch super einfach, könntest du ja einfach die Harlem Globetrotters draus machen. Fertig. Okay, aber können wir ja mal den Werbedeal vorschlagen. Ja, ist auf jeden Fall, ich finde es gerade anstrengend, darüber nachzudenken, weil es echt super, super vielschichtig ist, das Thema. Und du kannst es halt von der moralischen Seite betrachten, du kannst es von der rechtlichen Seite betrachten. Fakt ist, dass wenn er nicht ins Gefängnis muss und wenn er irgendwie nur eine Summe bezahlen muss, dann kommt er da trotzdem nicht mit einem krassen Image-Schaden bei rum. Weil also klar wird irgendwie in Deutschland der Kommentator dann im Champions-League-Finale im x-ten, was er dann gewinnt, würde halt sagen, letztes Jahr musste er 15,7 Millionen Euro bezahlen. Aber dann schießt er halt 3 Tore und dann denkt sich auch wieder schnell, ja, okay, aber bei dem Skill, so what? Also es ist
vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Ich hoffe halt, also ich hoffe es ein bisschen um des Zwecks willen für Football Leagues, die ja deren erklärte Ziele ja sind, dass sie das Fußballbusiness transparenter machen und dass es nicht mehr so ein undurchsichtiger Scheißhaufen ist, der er ist, hoffe ich, dass da eine Konsequenz bei rumkommt, die nicht im Nichts versandet, weil die brauchen mal einen Erfolg, damit sie motiviert sind, weiterzumachen. Und so wie es da läuft, kann es halt leider nicht weitergehen. Also dann.
Es wäre cool, wenn dann so Ronaldo für 7 Jahre so gepixelt wird bei Live-Übertragungen.
Darf nicht mehr gezeigt werden.
Ja. Da sind wir dann schon so bei Black Mirror-Bestrafungen.
Sein Name wird nicht gesagt.
Voll.
Er wird einfach nur so als Spieler eingesetzt. Ja.
Oder es wird jedes Mal, wenn Cristiano Ronaldo im Fernsehen gesagt wird, dann wirkt er so Lionel Messi.
Und die Tore werden auch anderen Leuten zugerechnet. Ja, also er kann Tore schießen, aber die werden anderen Leuten zugerechnet.
Ja. Oh. Der Namenlose.
Ja.
Der Namenlose hat das Tor geschossen.
Glaubt ihr, er will dann noch spielen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht. Golf vielleicht dann, ja.
Also was dann wirklich nochmal interessant zu wissen wäre, ist dann inwiefern, wobei, was war sein Gesamtvermögen? 232 Millionen Euro 2014 oder 13? What? Wenn er, also selbst mal angenommen, er zahlt irgendwie 28 Millionen Euro Strafe und packt nochmal 20 oben drauf, das reicht trotzdem noch fürs Lebensende, oder?
Ich denke schon.
Also Ronaldo, mach dir keine Sorgen. Ist alles gut.
Hey, mach dir einfach keinen Kopf, Brudi.
Mach dir einfach keinen Kopf, Brudi. Und falls du dann doch nichts mehr zu tun hast, dann kommst du halt einfach mal zu 1024 und machst mit uns
eine Folge. Ey, mit dem rede ich nicht, Alter.
Ich rede mit denen.
Ich würde auch.
Kannst du gerne machen.
Du spielst Fußball. Den würde ich zum Beispiel mal
machen. Mach mal einen Trick.
Der jubelt ja auch immer so breitbeinig. Der fände das
Manspreading
auch nicht so geil.
Oder? Oh, vielleicht sollten wir ihm so einen Aufkleber zuschicken.
Ronaldo Manspread.
Luis. Was hörst du gerade so?
Ja, das ist ein Problem. Ich höre nämlich gerade gar nicht so viel.
Ach so,
das
ist
schon. Also ich habe.
Rasenfunk hast du schon empfohlen?
Rasenfunk habe ich empfohlen. Ich habe viel die Hass-EP gehört, die Paul ja letztes Mal schon gehört hat. Die finde ich auch echt nice.
Jan zeigen Hass.
Gesicht. Hassschnitzel, wie ich sie letzte Woche genannt habe. Genau, ich möchte das Buch nochmal empfehlen. Kauft euch das, Football Leagues. Ist geil.
Kauft euch das.
Ja, und genau, Rasenfunk habe ich empfohlen. Falls, vielleicht will der uns mal besuchen kommen. Der ist ganz cool, der Typ. Weiß ich nicht.
Hier, Luis.
Wenn er uns hört.
On-Air-Einladungen.
Wir verlinken den einfach.
Der kriegt bestimmt zwei oder drei Klicks von uns.
Da kann er auch.
Aber was ist denn, wenn der kommt und dann will der, nein, dann machst du das. Wenn der über Fußball reden will,
machen wir eine Fußballfrage.
Ich bin super arrogant einfach, so, was Fußball kommt. Kannst du einen Trick? Wie heißt denn der Trick, wo man da immer
unten ist? Sogar ein Landsmann von dir.
Nicht jeder, der mit Fußball zu tun hat, kann.
Nee, Franke glaube ich nicht. Trick. Das weiß ich aber nicht.
Glaube ich schon. Also, wo du.
Okay.
Ich glaube das schon, die können alle Tricks.
Klar.
Das ist doch Fußball.
Ja.
Trick mit dem Fuß und dem Ball
machen. Eine Sache möchte ich nur empfehlen. Die ist mir vorhin noch eingefallen. Gut, dass sie mir jetzt nochmal eingefallen ist. Und zwar, weil wir ja beim letzten Mal so herrlich über Alien Covenant hergezogen haben, habe ich mich mal so ein bisschen in die Untiefen des Internets begeben und habe ein Hörspiel gefunden. Alien in den Schatten möchte ich empfehlen. Ist komplett bei YouTube. Erzähl es nicht so laut.
YouTube.
Und das ist ein Hörspiel, das zwischen Alien 1 und 2 spielt. Und zwar sehr aufwendig produziert. Es geht, glaube ich, so 8 oder 7 Stunden oder sowas. Auch mit der Originalsprecherstimme von Sigourney Weaver.
geht.
Und ja, ist so eine Zwischengeschichte, wie quasi Ripley nochmal gefunden wird und es nochmal so ein bisschen um Aliens geht.
Also, was meint mit der Originalstimme von. Also
mit der Originalsynchronstimme. Okay. Entschuldigt bitte.
Ich dachte schon, Sigourney Weaver liest es.
Deutsch. Nee, es ist ein Hörspiel, kein Hörbuch. Also, es ist wirklich, sind unterschiedliche Sprecherrollen. Es ist mit Soundeffekten, mit Schießen, mit Ballern, mit und so.
Da gucke ich mir lieber einen Film an.
Ganz ehrlich, es macht super viel Spaß und ich habe so die ganze Zeit gedacht, cool, ey, die Story ist tausendmal geiler als Covenant. Hätten sie die einfach
verfilmt. Ja, das ist vermutlich auch nicht schwer so, ne?
Ich finde es wirklich smart gemacht in dem Hörspiel. Also ich hätte es nicht geglaubt.
Dagegen habe ich aber auch nichts gesagt.
Nee, ich wollte es nur noch mal bekräftigen. Und damit, sage ich jetzt einfach mal, Paul, was hörst du gerade so?
Hey, guck mal hier. Mensch, Paul, erzähl mal.
Ich habe einen jungen Rapper für mich entdeckt. Ich habe einen jungen Rapper für mich entdeckt. Mit dem Namen Token.
Token?
Das ist der aus Boston? Nee. Der kommt aus Boston.
Hi, Token!
Und er macht halt Rapmusik.
Natürlich.
Ziemlich krass. Anscheinend schon seit er 6 ist. Also mit 6 hat er angefangen, so Gedichte zu schreiben. Mit 10 hat er dann angefangen, so Melodie reinzubringen. Und dann irgendwie mit 16, 17 hat er dann keine Freunde mehr gehabt und war bloß noch zu Hause und hat dann Sachen aufgenommen und so. Und ist aber auch wirklich ziemlich krass. Erinnert mich so ein bisschen vom Stil her an Eminem. Oft zumindest. Und was ich, der hat ein Album draußen, das heißt Eraser Shavings. Was ich richtig cool finde, sind vor allem die Storyteller-Songs. Also der macht es schon wirklich gut, so Geschichten zu erzählen. Und was ich halt auch, fällt es mir deswegen so gut, man versteht ihn echt gut. Also man kann wirklich zuhören und versteht auch die ganze Zeit, was er sagt. Dann habe ich gehört, die neue Platte von Elder. Elder wurde ja hier im Podcast auch schon mal genannt. Die machen so Stoner Metal, würde ich sagen. Mhm. Und ich finde, das neue Album heißt Reflections of a Floating World. Und ich finde, dass das ganz schön so mehr in die Richtung Progressive Rock geht. Also gar nicht mehr so. Also man merkt schon noch, dass so Stoner Metal Einflüsse definitiv da sind.
Auf jeden Fall.
Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen was anderes. Aber es ist trotzdem sehr cool. Man kann es hören. Ist auf jeden Fall. Ich glaube, der kürzeste Song ist 8 Minuten. Und der längste irgendwie eine Viertelstunde oder
so. Im Grunde ist ja so ein komisches Phänomen, weil irgendwie alle, die feiern, die irgendwas mit dieser Musik zu tun haben. Und da wird auch jede Platte einfach hoch und runter gefeiert. Das ist auch jedes Mal, die bringen irgendwie alle 2 Jahre mal so eine Platte raus. Und dann alle sind irgendwie am Durchdrehen, also aus dieser Szene zumindest. Ja. So,
oh, aber guck mal, es ist ja auch.
Die machen es ja auch richtig gut.
Ohne Witz. Also man kann halt auch einfach nicht schlecht finden. So.
Auf jeden Fall.
Dann habe ich mir die neue Rise Against Platte angehört. Die heißt einfach nur Wolves. Und die ist so, also Rise Against ist halt Rise Against. Also die haben jetzt seit, 5, 6 Platten permanent das Gleiche gemacht. Es funktioniert auch. Wahrscheinlich haben die ihre Hardcore-Fanbase definitiv nicht enttäuscht und behalten die auch weiterhin. Aber es ist halt auch nichts Neues, Aufregendes. Es ist halt harmlos, aber es ist ziemlich cool. 68 sprichst du noch an, würde ich, denke ich mal. Deswegen empfehle ich noch Black Friday von Bushido.
Bushido-Empfehlungen sind
schwierig. Ist so ein bisschen eigentlich, also ich schäme mich auch ein bisschen dafür.
Also Guilty Pleasure-Empfehlung?
Ja, weil eigentlich ist es, habe ich mir geschworen, dass es ein Künstler ist, den ich nicht höre, weil ich den nicht mag, also als Person nicht mag. Aber die neue Platte ist schon irgendwie voll in Ordnung, also kann man schon mal hören. Und dann habe ich noch was zum Gucken, nämlich die 2. Staffel von Master of None. Hm. Und ich glaube, man kann Aziz Ansari, der Hauptdarsteller und Produzent ist, mögen oder nicht mögen. Ich mag den so als Stand-up-Comedian nicht so unbedingt, aber ich finde, dass der schon cool schauspielern kann und schon ein Händchen für Entertaining hat auf so einem, also Master of None ist ja auf einem super seichten Level. Ja, das ist jetzt, ich glaube, er würde gern ein Louis C.K. und ein Louis sein.
Ich würde es sogar anders formulieren. Ich würde sagen, dass Louis es möglich gemacht hat, dass er Master of None machen kann.
Kann gut sein.
Weil es also auf jeden Fall auch so Geschichten sind,
genau,
die irgendwie sehr an einem Charakter passieren, die sehr nah an ihm ist. Seine Eltern spielen ja auch seine Eltern
in der Serie. Seine richtigen Eltern.
Was extrem witzig ist. Und Genau, also es ist so ein bisschen so ein Writers, so eine Writers-Show, ne? Also er will so lustige Geschichten erzählen und das geht halt, weil Louis irgendwie erfolgreich war.
Ist auch trotzdem ganz schön arzi-fazi teilweise. Also ich bin ein bisschen schwer in die Staffel reingekommen, weil es zum Anfang in Italien spielt und wenn ich mich richtig erinnere, ist es zum Anfang auch in Schwarz-Weiß. Also es war so ein bisschen so, was geht jetzt ab? Aber es ist durch die ganze Zeit über unterhaltsam und am besten finde ich eigentlich seinen besten Freund, diesen großen bärigen Typ, wo ich nicht weiß, wie der heißt. Aber der ist so groß, Arnold oder so, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist so großartig, weil der so ein bisschen doofy wirkt die ganze Zeit und man dazu geneigt ist, den so ein bisschen zu missachten. Aber wenn der was sagt, dann sagt er immer mega den lieben Shit. Und also ist definitiv unterhaltsam.
Lohnt Master of None.
Master of None. Das war's, Johannes. Was hast du so?
Dann, weil du es schon angesprochen hast, empfehle ich natürlich die neue Schallplatte von Master of None von 68. Letzte Album, letzte Album haben wir auch schon empfohlen. Neues Album empfehlen wir auch. Gitarren-Schlagzeug-Kombo aus dem Hauptmitglied von ehemals Norma Jean und danach The Chariot ist so Garage Rock Grunge Fuzz Zeug zieht, funktioniert. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, irgendwie, das ist so eine Band, wo ich die Platte öfter mal drauf mache und dann so denke, cool, weil das ist das, was ich gerade hören will, aber es ist eine Band, die, glaube ich, live vor allem extrem gut funktioniert. Mhm. Also das ist nicht so, das sind sehr zerstückelte Songs manchmal und sehr, 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 so ungefähr, es fühlt sich ab und zu an, er hat einen geilen Riff gefunden und dann hat er gesagt, komm, lass mal auf den geilen Riff mal kurz was jammen und dann war der Song fertig. So, dann hat er halt mal einen geilen Riff gespielt und hat das mal ein bisschen quietschen lassen, die Gitarre, und mal ein bisschen was gesagt.
Und ein bisschen rumgeschrien.
Und dann ist das auch durch so. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt Beatles-eske geile Hook-Songs sind, sondern es ist halt so ein bisschen mal was hingerotzt. Aber das funktioniert dann auch ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Ich bin aber trotzdem ein bisschen skeptisch, Mann, weil wir haben uns das ja versucht, live anzugucken. Mhm. Und es waren
Fail.
Schöne 12 Minuten oder so.
Es
war super schade irgendwie. Ich hoffe, es wird
diesmal beim nächsten Mal besser. Wir versuchen es noch einmal, Paul.
Ja.
Und dann erzählen wir euch das, wie es gut läuft. Die zweite Musikempfehlung ist eine Platte von einem Typen, die, ich glaube, vor 2 Wochen rausgekommen ist, namens, also die Band oder der Künstler heißt Bleachers. Das ist ein Typ, der ist ein Full-on-Hipster quasi, der Singer und Songwriter, also der quasi Multi-Instrumentalist ist und halt viel für andere Künstler Musik gemacht hat, produzieren geholfen hat, unter anderem auch für zum Beispiel Taylor Swift für die Platte 1989, da war da irgendwie auch maßgeblich mit dabei. Das ist halt so ein Pop-Songschreiber. Mhm. Und der Typ ist, wie gesagt, Hipster und hat einen harten Fable für Bruce Springsteen. Sein großes Idol.
Geil.
Und im Grunde macht er, ohne drüber nachzudenken, ob es Trend ist oder nicht, einfach 80er Jahre Bruce Springsteen Stadionrock.
Geil.
Das sind sehr eingängige Songs, sehr viel Klavier, sehr viel irgendwie treibend, sehr episch, sehr bombastisch, mit noch irgendwie 3 Background-Sängern, die das dann noch so unterstützen. Sehr melancholische und sehr weinerliche Texte manchmal und sehr, manchmal ein bisschen cringy. Die Platte ist manchmal ein bisschen weird produziert, irgendwie ein Song, den ich ziemlich gut finde, der ist dann irgendwie so, sein Gesang nur auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Musik, was ein bisschen, wenn du auf Kopfhörern das hörst, denkst du, was passiert hier gerade? Aber es scheint tatsächlich Absicht zu sein. Von daher gesehen ist die Produktion tatsächlich das, was mich am meisten nervt, weil das ein bisschen einen raushaut, aber die Songs an sich sind echt gut so. Und die Platte heißt Gone Now, glaube ich. Ja, Gone Now. Bleachers, das ist die zweite Album, das erste habe ich noch gar nicht angefahren, aber wenn ihr auf sowas steht, schreibe ich was drauf. Und die letzte Empfehlung des heutigen Tages soll eine Sache sein, die mich in den letzten 2 Wochen stark beschäftigt hat. Und zwar ist es die Dokumentation OJ Made in America. Eine Doku, die letztes Jahr einen Oscar bekommen hat. Dieses Jahr einen Oscar bekommen hat von letztem Jahr. Besonders an der Doku ist, dass es eigentlich kein Doku-Film ist, weil es 5 Episoden sind, 1,5 Stunden.
Also hat das was mit diesem OJ and the People zu tun?
Naja, das ist, es ist OJ versus the People.
Ja,
und OJ versus the People ist quasi eine Doku über OJ Simpson.
Mhm.
Und OJ Made in America ist quasi eine 8-Stunden-Doku über OJ Simpson.
Ah, oh, okay.
Also ich denke, das Subjekt ist ähnlich.
Mhm.
Aber was die Doku halt macht, weil sie halt 8 Stunden Zeit hat, ist, dass sie nicht nur quasi komplett den Lebenslauf von OJ Simpson aufdeckt und mal erklärt, wo der Typ herkam und warum der so ein Star war und warum der so bekannt war und was da quasi schiefgelaufen ist und wie dann dieser, also für alle, ich gehe jetzt nicht in Details ein, aber die Information, die ich hatte zu dem Fall war, OJ Simpson war jemand, der bekannt ist, ich glaube Sportler, war mir nicht sicher, und der angeklagt wurde, seine Ex-Frau umgebracht zu haben und dafür freigesprochen wurde.
Mhm.
Und das ein Riesenthema war in Amerika, ob er jetzt schuldig war oder nicht. Und jetzt aber im Knast sitzt.
Mhm.
Das ist quasi die OJ-Story, die ich kannte. Und natürlich ist da viel mehr dahinter.
Mhm.
Und diese Doku bereitet also ihn auf, bereitet diesen Fall in extremer Länge auf, also Making a Murderer plus für O.J. Simpson.
Ja.
Mit den Gerichtsverhandlungen, das Ding ist damals, die Gerichtsverhandlungen sind damals über ein halbes Jahr, glaube ich, fast jeden Tag live im Fernsehen übertragen worden. Also von dem Ding gibt es einfach Aufzeichnungen ohne Ende. Aber die Doku zeigt auch eine Parallele auf, wie die Rassenunruhen und die Ungerechtigkeit der schwarzen Bevölkerung in Amerika quasi, insbesondere in L.A. und insbesondere die Skandale, wenn Schwarze quasi von Polizisten verprügelt oder sogar umgebracht worden sind und da teilweise oder häufig straffrei davon gekommen sind. Also ein bisschen, ne? Also so ein bisschen
auch die
Ich hab auch gerade dran gedacht. Das macht es auch so ein bisschen auf,
das ganze Thema.
Und zieht da so ein bisschen, also breitet so die, das versucht so eine,
das Themenfeld Bühne, wird so ein bisschen weitergemacht, ne?
Genau, es wird so ein bisschen die gesamte Situation, wie das damals so, wie ist es dazu gekommen? Warum ist das damals ein Thema gewesen und warum ist der Fall so ausgegangen, wie er ausgegangen ist? Und das an sich ist großartig. Das Footage, was wir haben, ist der Hammer. Da sind so viele Details dabei, wo du sagst, what the fuck? Was zur Hölle ist da damals passiert? Gerade als Nicht-Amerikaner fand ich das super spannend, weil ich eben dieses ganze Thema nie so wirklich mitbekommen habe. Bei uns ist es halt kein Thema gewesen.
Ja, ja.
So. Es war auch irgendwie Ende der 90er, so, also da waren wir auch zu klein für. Aber die Doku kann ich stark empfehlen. 5 Teile, 1,5 Stunden muss man sich über Wege besorgen.
Gibt es nicht
bei Netflix oder so.
Netflix. Ist das von HBO oder von?
Nee, das ist von einem kanadischen Fernsehsender.
Ah, okay.
Und es gibt's wohl bei Sky, habe ich neulich gehört, aber weiß ich wirklich nicht so genau.
Guck mal nach.
Ich habe übrigens, weil wir uns letztes Mal noch drüber unterhalten haben, nochmal nachgeguckt. Die Produzenten von American Horror Story haben eine zweite Serie gemacht, die heißt American Crime Story.
Ja.
Und die erste Staffel trägt den Untertitel O.J. versus the People, The People versus O.J. Simpson.
Ah, ja.
Und da spielt Cuba Gooding Jr. den O.J. Simpson.
Also ist es eine Serie quasi?
Das ist eine Serie.
Okay.
Also eine filmische Serie.
Ja. Ich denke, das ist eine filmische Serie.
Ja, das macht dann Sinn. Aber okay, das klingt echt gut. Das werde ich mir auch mal angucken.
Ich will gar nicht zu viel erzählen.
Nee, lieber nicht. Das klingt super.
Wie gesagt, guckt euch an und lasst euch, also es ist jetzt keine Spoilergefahr, weil alles, was in dieser Doku beschrieben wird, gibt es überall im Internet zu lesen. So, es ist ein Fall, der abgeschlossen ist. Auch wenn ihr den Fall schon kennt, trotzdem Empfehlung, weil es um viele Details geht und um viele Sachen geht, die glaube ich, nur da so erstmal aufgedeckt wurden.
Ja.
Cool. OJ versus the people. OJ made in America, sorry.
Okay. Da kann man auch mal ein bisschen durcheinander kommen. OJ ist ganz schön omnipräsent zur Zeit.
Der OJ.
Ja.
Das war's für heute. Das war 10, 2, 4. Ich war Johannes. Mir gegenüber sitzt Paul.
Ich war Paul.
Und zu meiner linken Seite immer noch einer meiner Lieblings Mitpodcaster.
Wir werden Mary und Pippin nicht den Orks überlassen.
Louis.
Ich war Louis.
Okay.
Ich muss das Auto spielen, schnell!
von meinem Kumpel auf.
Ich
hab aber
mich darüber nicht aufgeregt.
Nur halt, stopp. Verdammt, jetzt halt deine Schnauze, Paul, Mann.
Du Oberzicke.
Du Oberzicke.
So richtig? Ficke. Ich weiß auch nicht. So Elend finde ich immer so halbwitzig. Ich bin da ganz schwierig.
Also du darfst, also ich weiß nicht, hast du das gerade zum ersten Mal gesehen oder ist dir das schon mal vor die Latichte gekommen?
Nee, Latichte?
Das sagt man.
Latichte? Ja,
das habe ich auch schon gehört.
Latichte?
Ja.